Los.
Biertaucher-Podcast, Folge circa 97.
97!
Wir schreiben den
25.03.2013.
Genau, das Ganze mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com.
In der Zypresse beim Garib, Westbahnstraße 35a.
Ja.
Prost.
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 Ach verdammt, ich wollte nicht mehr Prost sagen. Internet.
Ach, Internet sagen wir jetzt, oder?
Na, sag ich.
Sie hören heute den Gregor.
Ja, den Horst.
Den Harald.
Mots ist auch dabei.
Was haben wir erlebt die Woche?
Gar nichts.
Ich kann zum Auflocker mit einer Anekdote
beginnen. Du hast ja ganz viele Themen noch reingeschrieben.
Ja, jetzt noch in letzter Sekunde. Es war ja ein bisschen heute mit Schrecken drauf geschaut. Ich habe die letzten Wochen war ich ein bisschen faul mit den Themen sammeln. Und jetzt habe ich drauf geschaut und war noch kein einziges Thema eingetragen. Da habe ich mir gedacht, ich werde jetzt noch ein bisschen produktiv und klapper noch 4 Themen rein. Aber mein Selbsterlebtes, das habe ich nicht reingeklopft. Das war so ein kleines Erstaunungserlebnis. Weil ich war diese Woche anwesend, wie ein Raspberry Pi ausgepackt wurde. Ja, Hosanna, das ist natürlich herrlich. Schon einmal an sich ein erfreuliches Erlebnis.
Dein Raspberry Pi oder ein?
Nein, ein Raspberry Pi. Und war aber sehr erstaunt, weil aus dem Packerl flog heraus zwei Unterpackerl. Mhm. Ein Plastikcase, da drinnen war der Raspberry Pi. Und dann noch ein Kartonschächtelchen. Und drinnen war das Case von Raspberry Pi, wo er eingepackt werden sollte.
Der wird jetzt schon mit Case geliefert, oder?
Ja, das ist es ja. Also es gibt eine schöne Verpackung vom Raspberry Pi, sogar mit so, wo man eine SD-Karte noch so reinklipsen kann, die dann auch drinnen gehalten wird. Aber sie ist nicht als Gehäuse verwendbar. Stattdessen haben sie halt mitgeschickt ein extra Kartonpacker, wo ein Gehäuse drinnen ist, das geeignet ist. Also ja, ist irgendwie draufgestanden, ist glaube ich einer, der in China produziert wurde. Aber es ist halt sehr verwunderlich, weil wirklich heiß wird das Ding ja nicht. Und man könnte diese Verpackung vielleicht auch so konzipieren, dass es gleich als Käse verwendbar ist. So hast du halt ein Verpackungskäse, also eins, das so schön ist, was ich noch selten irgendwie von irgendeinem Sendeauftrag, also von irgendeinem Amazon-Kauf bekommen habe. Ja, genau. Und also ist wirklich so mit durchsichtigen Rosa in diesem Raspberry Pi und schön beschriftet und halt zusätzlich noch ein Käse. Könnten vielleicht, wäre es schlau, gleich nur das Käse zu schicken. Also das.
Aber dann wäre der pazifische Plastikmüllstrudel ärmer um dieses Käsegehäuse.
Ja. Ja, könnte man vielleicht. Kommt das ja irgendwo an, dass man da Synergieeffekte nutzen könnte und gleich eine gescheite Skiz schickt. Ja, so viel zu meiner Erstaunung die Woche.
Jo, sonst welche Erlebnisse? Fragen wir mal den Harald. Harald, wo kommst du her? Oder was hast du? Du warst ja schon länger nicht mehr in der Sendung. Kannst du vielleicht von Dresden, möchtest du etwas erzählen? Du
warst später.
Entschuldigung, von Chemnitz.
Nein, was ganz Außergewöhnliches ist passiert. Bitte. Ich habe am Samstag einmal wieder Serien geschaut.
Du hast ferngeschaut?
Nein, nicht ferngeschaut, sondern ich habe eine Festplatte.
Okay.
Und da sammle ich lauter Serien
drauf. Und das war eine kindertaugliche Serie? Oder du hast dir ganz
kommt aufs Alter der Kinder an, ich habe es allein gesehen.
Es war nicht Eureka?
Nein, Stargate Atlantis habe ich mir wieder mal angeschaut. Und da kenne ich nicht alle Folgen, ich habe aber alle Folgen auf Festplatte. Mhm. Und habe mal die paar Folgen wieder angeschaut. Ich muss sagen, ja, das ist ziemlich gut. Gefällt mir sehr gut.
Was sagt ihr, Profi-Fernseher, dazu?
Ich fall raus, weil mir hat schon das originale Stargate nicht so gut gefallen. Aber das wiederum fußt darauf, dass ich vom Film, der eigentlich ursprünglich da war, so enttäuscht war. Weil den haben sie damals so angekündigt, das epische Science-Fiction-Adventure. Und dann war es halt, ja, wie man halt Stargate kennt, halt mit diesen.
Das sind doch so ägyptische Typen.
Ja, richtig. Okay. Also mit dem Sternentor und auf so eine ägyptische Gesellschaft werden sie da drauf geworfen und eher so eine actionlastige
Handlung. Und die Kinoschauspieler waren auch, glaube ich, nicht die identischen wie bei der Serie.
Nein, das war damals, ich glaube, so der Kurt Russell hat damals irgendwie so eine der Hauptrollen gespielt.
Ja, und Stargate Atlantis, sagen wir so, das Stargate spielt ja mit den Goa'ulds, die Sternentore verwenden, aber nicht Erbauer sind der Sternentore und der Technologie, sondern sie nur verwenden. Und Stargate Atlantis führt zu denen, die das erbaut haben, aber nie mehr leben. Ja. Die sind irgendwie höhere Wesen geworden und aufgestiegen vor 10.000 Jahren und seither gibt es die nicht mehr. Und die haben dann den Sternentor gefunden, auch auf der Erde. Und haben dann herausgefunden, dass es durch Aufzeichnungen irgendwo eine Stadt geben muss, nämlich Atlantis, die ist aber nicht auf der Erde, mhm. auch nicht in der Milchstraße, sondern in einer Nebengalaxie. Ist eh nicht weit weg, ja. Und da braucht man extra Energie hin und her und her und hin, und das hat einen Schlüssel mehr, auf das ist er natürlich draufgekommen, der super Typ vom Stargate Center. Und dann reisen sie halt dorthin, in die Stadt Atlantis, und dann beginnt halt alles.
Mhm. Gibt es Überschneidungen von den Schauspielern her?
Ich nein, glaub, nein, ganz wenige. Und es ist
viel Action-Darsteller,
der spielt mit, aber nur in der Nebenrolle, der bleibt auf der Erde. Mhm. Es sind lauter neue Schauspieler, und ich finde die Handlung viel, viel besser, wie bei der alten Serie.
Das hat es aber nicht lang, das ist schon wieder aus, oder?
Ja, nicht lang kann man nicht sagen, es gibt 120 Folgen.
Okay, massiv, ähnlich eh. Es kommt doch davon, dass die Amis ja so viele Folgen dann pro Staffel rein.
Ich muss aber sagen, fast in jede Folge ist höchst interessant. Und sie haben recht gute technische Ideen, was mir gefällt.
Mhm. Hast du das andere Spin-off auch angeschaut, das Stargate Universe?
Das hat mir gar nicht gefallen.
Ja. Also das kannst du voll vergessen.
Ja, das Stargate Universe ist nur düster und düster und düster. Und da passiert nichts, außer dass düster ist.
Ja, so ist mir auch vorgekommen. Aber ich muss auch dazu sagen, dadurch, dass ich kein Fan bin, traue ich mir auch kein Urteil zu, aber da habe ich 3-4 Folgen gesehen. Und mit dem Düster, ich habe mir gedacht, vielleicht haben sie sich das ein bisschen abgeschaut von dem Kampfstern Galaktiker. Das war ja auch eher so eine dunkle Angelegenheit. Und da, glaube ich, wollten sie so ein bisschen die Stimmung nachbauen. Nicht so dieses reine Star-Trekkige und Hightech, sondern halt...
Und mir gefallen eine Science-Fiction-Serie mit Witz, ne? Also Raumschiff Enterprise, der Klassiker, ja, warum? Der Captain Kirk, der hat jede Frau in jedem Universum, auf jedem Planeten um den Finger gewickelt und war mit ihr im Bett. Ja, das war normal.
Stimmt, da hat immer auch die viele Einzeiler gehabt.
Ja, genau. Und das war einfach lustig. Ja. Und Stargate Atlantis ist auch lustig. Hm. Ich meine, es ist natürlich actionreich. Da gibt es die Bösen und die Guten.
Ja.
Aber immer ist irgendwie lustig.
Man musste eigentlich, hast du Firefly dann gesehen?
Das ist sehr gut, ja.
Ja, das fehlt mir ja auch noch. Hast du das gesehen?
Ja, sicher.
Alle. Da gibt es 7, glaube ich, DVDs. Und ich habe alle auf Festplatte.
Da gibt es auch ein sehr interessantes Fan-Phänomen, also dass die Fans da sehr aktiv waren im Internet, weil die Sendung mehrmals kurz davor stand, doch nicht produziert zu werden. Und dann wurde sie auch abgedreht nach der ersten Staffel, glaube ich. Aber die Fans haben halt so viel Internet-Kult um diese Serie betrieben, dass zumindest die Schauspieler dann auf so Panels, wo sie dann ab und zu eingeladen werden bei Comic-Cons oder so, dann immer ganz gerührt sind. Und
ja, da kursieren dann auch immer wieder Gerüchte, dass irgendwie dieser Hauptdarsteller, der Captain, dann teilweise auch dann selber weiter produzieren hätte wollen, aber er kriegt den Cast dann nicht mehr zusammen und so, also das rumort.
Ich finde, es ist extrem gut geworden für das Budget, hat einen totalen Witz und man muss es einfach anschauen, vom Anfang bis zum Schluss.
Alles klar, es bleibt mir nicht erspart sozusagen.
Nein. Am Schluss gibt es dann die große Erleuchtung, die aber auch einen zuerst verwirrt und dann weiß man endlich, warum das alles so ist.
Es wird aufgeschrieben. Ist das dann im Film, am Ende gibt es Serenity, gab es ja noch einen Film?
Genau, und in dem Film löst es sich dann auf.
Ja, weil den habe ich mir zwar angeschaut, irgendwann mal zwischendurch, also ganz schlecht mit dem Ende beginnen, aber ich kann mich Gott sei Dank an nichts mehr daran erinnern, weil ich das auch damals nicht irgendwie greifen und verstehen konnte.
Ja, aber jede Teilserie ist abgeschlossen in sich und sehenswert.
Und vor allem machen wir auch ziemlich witzig eigentlich. Also so
total witzig, ja.
Also nicht Slapstick, aber schon so ein schöner Science-Fiction-Humor drinnen. Und
ja, ich glaube, da gliedern wir uns ein in den Internetkanon, ja. So wie es aussieht.
Ja, das war wieder mal selten, aber doch, dass ich mir wieder mal was angeschaut habe.
Also du gibst deine Bierdocher-Empfehlung für Stargate Atlantis.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ja, dann wissen wir wieder, was wir zu schauen haben.
Heureka sowieso.
Stimmt, das steht noch.
Da gefällt mir die erste Staffel am besten. Die letzte.
Gibt es die noch? Ist
die noch? Die wird jetzt weiter... Also die...
Wird weiter gedreht, oder?
In Amerika gibt es noch eine Staffel, die bei uns nicht gesendet worden ist. Die kommt erst...
Bevor ich es vergesse, ich soll vom Florian was ausrichten. Ich habe es eh noch in die Shownotes reingequetscht.
Kann ich
also
auch gleich.
Es hat ihn irgendwas gestochen und deshalb tut ihm der Kopf weh und er kann leider nicht kommen.
Damit, ja, gute Besserung an der Stelle.
Genau, und er bitte darum, die Petition an die Wiener Linien für offene Data.
Genau, ich habe es da offen.
Sache zu unterzeichnen und zu.
Genau, ich kann da kurz mal das Mission Briefing vorlesen. Die Wiener Linien pflegen wertvolle Datenbestände, wie zum Beispiel Echtzeitinformationen, Haltestellen, Infos oder Linienpläne. Die Stadt Wien möge beschließen, dass diese auch nach Open Data Prinzipien, das heißt, maschinenlesbar, Verwendung einer offenen Lizenz, wie zum Beispiel CC-BY, den Bürgerinnen dauerhaft zur Verfügung gestellt werden.
Ja. Kann man unterstützen.
Sind wir dafür? Und man kann es direkt online unterzeichnen oder muss man
das wohin gehen? Das steht da, glaube ich, gar nicht da. Ich glaube, nein, ich kann es gar nicht sagen. Wir werden es einfach
verlinken. Wir werden das recherchieren.
Ja. Ist frei, auf jeden Fall freigegeben von keinem Unbekannten, vom sehr geschätzten Robert Harm, der ja früher den MacPC Nux Podcast mitgemacht hat. Okay. Und der immer ein großer Open Data Aktivist ist. Der war auch bei diesen Wiener Linien-Tagen, wo sie die API so ein bisschen hergezeigt haben, war er dabei.
Also Florian, wir werden das für dich unterzeichnen.
Auf jeden Fall. Aus all den Problemfolgen, die wir besprochen haben, schon die Wiener Linien sind so ein wiederkehrendes, wiederkehrendes Problemfeld.
Aber Harald, darf ich dich vielleicht noch fragen? Ich habe letzte Folge schon lang und breit über Chemnitz geredet, aber möchtest du vielleicht was dazu ergänzen? Du warst immerhin die ganze Zeit hinterm OS-Domotik-Stand und hast da Leute, wie soll ich sagen, aufgeklärt.
Ja,
ich und es war auch nicht dein erstes Chemnitz, ne? Ich glaube, es war dein viertes oder so.
Ja, das vierte Mal in Chemnitz. Erstmal freut es mich, in Chemnitz habe ich bis jetzt immer ausgestellt. Es freut mich, dass die immer wieder die Projekte auch annehmen. Es ist ja sehr viel Andrang dort. Mhm. Und heuer habe ich eingereicht in Stand und einen Vortrag. Die Vorträge von mir werden immer abgelehnt.
Das ist schon Tradition, oder?
Das ist schon Tradition. Und die Stände werden immer angenommen. Man muss natürlich sagen, einen Stand zu machen, ist natürlich extrem viel Aufwand. Also ich kann nur jedem empfehlen, unter 6 Leute brauchst du keinen Stand machen. Das habe ich heuer wieder so gesagt, wer mitfährt, unter 6 Leute machen wir keinen Stand. Wir waren 8 und wir waren eigentlich alle voll beschäftigt. Also so viel los wie heuer war noch nie bei einer unserer Stände.
Ja.
Und heuer haben wir ein interessantes Thema gehabt. Smart Sarah, Smart Home Vernetzung mit IP-Technologie. Die meisten Hörer werden sie schon kennen. Also über 6LoWPAN, über batteriebetriebene Funkknoten mit 8-Bit-Mikrocontroller. Das hat jeden interessiert. Jeder, der davon gehört hat, war begeistert. Ähnlich IP, ähnlich Open Hardware, Open Source. Mhm. Die haben uns die Tür eingerannt sozusagen, mit dem haben wir nicht gerechnet.
Und alle haben es unser Puppenhaus befingert, ne?
Das ja, genau, das Puppenhaus war das Beste.
Was hattet ihr da? Was war da?
Einfach ein Puppenhaus.
Wir haben ein Puppenhaus mitgehabt. Da war so ein LED-Streifen drin mit einem Funkknoten und daneben haben wir ein paar Funkknoten liegen gehabt. Vom Bewegungsmelder über Steckdose und Lichtaktor sozusagen. Und drunter eben ein Edge-Router, das ist so wie ein WLAN-Router, nur halt für 6LoWPAN. Und dann eben ein Laptop halt und da konnte man das Ding steuern, aber es hat eh niemand interessiert, außer dass es blinkt und wie das ist und was da gibt. Und mehr wollten die Leute eh nicht wissen, sobald sie gehört haben, das ist IP, hat eine MAC-Adresse und das ist integrierbar ins echte Internet, dann waren sie alle ganz begeistert.
Das kann ich mir vorstellen. Ich meine, heutzutage ist man schon froh, wenn Leute mit Haushaltstechnologie ihre API wenigstens freigeben. Da ist das schon eine ganz andere Liga an Offenheit.
Und Leute, die sich ausgekannt haben, waren auch ganz begeistert, weil ja wir da drin ein Betriebssystem verwenden. Das nennt sich Contiki OS.
Okay.
Das gibt es seit 10 Jahren, hat jetzt den 10. Jahrestag gehabt. Das ist eben dazu erfunden worden, die Internet of Things zu verwirklichen. Das bedeutet im Prinzip, kann man sich das vorstellen, das ist einmal das Internet erfunden worden. Da hat man Computer vernetzt, dann kamen die Laptops, dann kamen Telefone, die waren proprietär am Anfang. Und das neueste Telefonnetz jetzt, ob Handy oder Festnetz, fährt ja nur noch über IP-Technologie, da wird nichts mehr analog gemacht oder so. Das ist alles IP. Und es wird nur mehr über SIP gesprochen,
ja, genau,
die Session aufgebaut.
Ist das IP für Telefon sozusagen?
Naja, SIP ist nichts anderes wie Session-Protokoll, da wird sich eine Session ausgemacht und mit einem NTP wird dann Mediastreams weitergeleitet, wo halt die Sprache drin ist.
Ah, okay. Das heißt, das ist eigentlich viel mehr als nur diese Telefoniegeschichte.
Ja, genau. SIP ist nichts anderes. Da wird durch einen zweiten Server identifiziert, dass ich mit dir reden will. Die wissen, wo wir uns befinden und können uns dann verbinden, aber wir zwei machen uns dann einen Sprachkanal aus. mit einem MTB-Protokoll und brauchen die Server dann immer mehr zum Reden.
Okay, das, den Kommunikationskanal wird einfach darüber definiert und was du dann drinnen machst, ist deine Sache.
Ja genau, die Server helfen uns gegenseitig zu finden im Internet und dann reden wir gemeinsam, nur mehr wir zwei. So ist einmal die Grundidee von dem ganzen Telefonieren. Und man muss sich jetzt vorstellen, in Österreich sind ja alle Server schon umgestellt. Es ist alles nur mehr IP. Da gibt es zwei Rechenzentren, eins in Wien, eins in Linz. Warum sie so nah zusammengebaut haben, weiß man nicht. Es reichert ja ein Rechenzentrum aus, das sind ein paar Rechner, die können ganz Österreich abdecken. Mhm. Bei den Telefonen, die über Funk gehen, sieht man überall die Masten. Das ist auch alles nur mehr SIP jetzt, die neue Generation, also alles nur mehr IP. Das heißt, die Telefone hängen im Internet. Telefonprovider braucht man eigentlich nicht mehr, weil ich kann ja direkt mit dir auch SIP telefonieren, da war ja kein Provider dazu. Ja. Und die ringen halt nach Geschäftsmodellen und werden immer mehr zum Internetprovider. Ne?
Ja, definitiv.
Sie wollten das ja kippen, in der letzten Telefonkonferenz ist es ganz schief gegangen, in der weltweiten. Mhm. Da wollten sie ja ein Marshall bekommen, dass sie wichtiger sind wie die anderen. Das heißt, der freie Datenverkehr wäre dann im Internet unterbunden gewesen und sie hätten Geld dafür verlangen können, extra Kohle. Ist Gott sei Dank schief gegangen oder gut gegangen für uns. Mhm. Und das hätte natürlich das Internet sehr, sehr, sehr stark blockieren können.
Und das ist ein weiterer Mittelsmann, der sich sehr hartnäckig hält eigentlich, oder? Weil es ist ja, da ist noch lange kein Licht am Ende des Tunnels.
Ja, aber sie sehen, dass Geschäftsmodelle sich ändern müssen. Sie verkaufen jetzt Breitbandanschlüsse. Die Telefone können noch telefonieren, ne? Man hat ein Display drauf, im Prinzip ist ein kleiner PC. Sie bieten jetzt Clouds an und alles mögliche, die Hersteller. Und es verlagert sich das Geschäft.
Ja, es wird trotzdem Schmerzen geben, wenn zum Beispiel so Updates ausliefern von den Betriebssystemen, wie sei es jetzt iOS oder Android, das wird teilweise noch von den Providern selbst zurückgehalten, weil sie sich da eine gewisse Macht nicht aus der Hand nehmen lassen wollen. Und dann gibt es halt noch zum Beispiel Netzneutralität, ist ja auch so ein Thema. Da versuchen sie ja auch neue Geschäftsmodelle leider zu entwickeln, dass halt gewisse Pakete schneller gehen, wenn du es nicht über Google suchst oder gewisse Angebote kommerzielle nutzt und halt ein anderer Verkehr, wie, keine Ahnung, schlecht Beispiel Wikipedia absuchen, vielleicht dann runter priorisiert wird. Also
ja, aber diese Geschäftsidee ist dort begraben worden auf dieser Konferenz.
Ah, okay, da wollten genau sie ja die
Netzneutralität sprengen und sagen, unsere Telefon-SIP-Daten haben Vorrang und unsere Dienste haben Vorrang in unseren Telefonnetzen und es ist aber entschieden worden, nein, das sind alles IP-Netze.
Okay,
es ist also egal, auf der Front, ob das über Funk oder nicht geht, es ist ein Internet und dort gibt es Netzneutralität und daran hat man sich zu halten. Und das haben auch, ich kenne mich da zu wenig aus, aber darauf haben sie sich ja weltweit eher einmal geeinigt gehabt. Ja.
Also da an der Front gibt es zumindest mal Hoffnung.
Ja, und das ist noch immer so, Gott sei Dank. Naja, und jetzt kommen wir dann zum nächsten Part. Jetzt sind die Telefone im Internet, die eigentlich ein Computer sind. Die Computer sind im Internet, jetzt kommen die Gegenstände dran.
Letztendlich.
Und bisher war ja dort auch alles proprietär. Und durch Sixlopan von der ETF und Coop-Protokoll wurden eben Mechanismen und Protokolle erfunden, damit auch kleine Mikrocontroller vom Kugelschreiber bis zur Steckdose und die Glühbirne sich mit dem Internet unterhalten können.
Und warum nimmt man nicht eigentlich normales IP, sondern gerade dieses Sixlopan irgendwie als Protokoll? Hat das von der Komplexität ist das einfach, weil er ressourcensparender umgegangen werden muss?
Naja, es gibt einmal WLAN. Ja. Warum nimmt man nicht WLAN? Weil das gibt es ja schon. Ne?
Das genau,
ist flott, richtig, das macht jeder einen WLAN-Router.
Frage, genau.
Das ist aber nicht sehr skalierbar. Das heißt, wenn du einen WLAN-Router hast und 100 Knoten, dann ist das Ding tot.
Ja, das sieht man auf vielen Konferenzen. Ja,
wo das. Zweitens, es braucht viel Strom. Ja, warum? Naja, es ist konzipiert worden, um viele Daten schnell transportieren zu können. Mhm. Es ist aber nicht konzipiert worden, um viele kleine Daten transportieren zu können mit vielen Usern, sondern weniger Usern, viele Daten. Mhm. Und jetzt hast du erstens einmal ein Stromproblem. Dein Kugelschreiber, da passt vielleicht der Knopfzähler rein. Und ein kleiner Chip.
Okay.
Also ist kein Links drunter oder sowas. Ja. Also muss man sparen. Das heißt, du hast Konstruentfunknetze, also eingeschränkte Netze. Mhm. Jetzt kann man keine WLAN nehmen. Jetzt hat man sich entschieden, okay, dann machen wir mal was Eigenes. Da gab es ein Konsortium, das hat die Sixlopan-Gruppe gegründet und da ist drum gegangen, ja, nehmen wir 802.15.4, das gibt es ja schon, WLAN ist 812. Mhm. 802.15.4 ist jetzt immer dazwischen. Ja? Du hast ein WLAN-Hügel, dann daneben ein 6LoRaWAN. Ein WLAN, ein 6LoRaWAN. Ja? Nur 6LoRaWAN geht bis zum Schluss der Frequenzen. Und WLAN ist in Europa ja nun in den unteren Bereichen von 2,4 GHz erlaubt, in Australien in den oberen Bereichen. Und 6LoRaWAN geht ja immer über den gesamten Bereich, also hast immer freie Kanäle.
Das heißt, wenn du ein WLAN betreibst und ein 6LoRaWAN-Netz, die stören sich gegenseitig dann nicht.
Ja, genau. Warum? Bei 2,4 GHz gibt es auch immer solche Konferenzen. Da sind bis jetzt drei Protokolle definiert. Das ist ZigBee. Mhm. Ah, nicht ZigBee, Entschuldigung. Wie heißt das beim Telefon, wenn man eine USB-Tastatur, nicht USB, eine Funktastatur dran schließt? Die funktioniert mit einem Funkprotokoll.
Bluetooth,
genau. ZigBee beruht auch auf 802.15.4. Ich rede aber jetzt von Bluetooth. Mhm. Bluetooth hat eigene Träger definiert, WLAN hat eigene Träger definiert und 802.15.4 hat eigene Träger definiert, die sich gegenseitig nicht stören dürfen. Mhm. Und merkt, ist nicht erlaubt bei 2,4 GHz. Du darfst dann nicht senden, wie du willst. Ja? Du musst eins dieser drei Dinge benutzen. Und das ist auch der Grund, warum sie sich nicht stört. Und alle Protokolle, die ihr kennt, von Fremdherstellern, die das nicht offenlegen, beruhen auf 802.15.4.
Okay.
Ob es jetzt ZigBee ist oder was, wie auch immer das heißt, die beruhen alle auf 802.15.4 und das ist ISO-Modellschicht 1 und 2.
Die unteren Layer.
Die unteren zwei Layers, ja.
Ach so, das war schon lange her.
Die gibt es sieben Layer.
Sieben Layer, die sieben OSI-Layer.
Also der unterste Layer 1 ist der Physical Layer, wie übertrage ich Bit, ja.
Data-Link.
Dann gibt es einen Data-Link-Layer, das ist bei yes. Funkfrequenzen eigentlich der Frame. Ja? Das heißt, ich muss irgendwie einen Frame haben, der irgendwie beginnt, da sind Synchronbits drin. Dann haben wir meistens eine Nummerierung, bei WLAN heißt es SSID.
Ah, okay. Ja?
Das heißt, der Funkwolke hat eine Nummer, aber in dem Fall einen Namen. Und bei 6LoRaWAN oder bei 802.15.4 heißt es PAN-ID. Das ist eine Nummer. Das sind Buchstaben, das müssen Nummer. Nummern, dort müssen es Nummern sein. Ja? Und dann gibt es noch einen Funkkanal, den Anmeldekanal, den gibt es auch bei beiden. Bei WLAN hast du einen Standard-Anmeldekanal, den kannst du einstellen. Da meldest du dich an, ich bin da. Das gibt es bei 6LoRaWAN auch. Ne? Und dann gibt es noch Verschlüsselungskeys, auch bei beiden, mhm. wenn man verschlüsseln will. Sonst ist es ziemlich ähnlich. Ja, der Unterschied ist, 802.15.4 hat nur einen Payload von 127 Byte. Und IPv6 hat ja 1000, ich weiß es nicht jetzt bitte, ja, 1000, weiß ich nicht, 24, 43,
irgendwas.
Eine krumme Zahl, irgendwas über 1K. Und jetzt ist die Herausforderung, wie bringe ich jetzt IPv6 auf 127 Byte unter? Das geht normal nicht. Ja. Darum wurde eine Arbeitsgruppe wieder mal gebildet, die gemeint haben, ja, wir brauchen sowas jetzt für kleine Mikrocontroller, das ist schon eine Zeit lang her. Und das war dann diese 6LoRaWAN-Arbeitsgruppe. Dann war das so halbwegs erledigt, dann kam die nächste Arbeitsgruppe und gesagt, ja schon, aber wenn jetzt lauter Hersteller, die irgendwas miteinander reden wollen, wir brauchen ein Application-Protokoll, also auf der obersten Schicht. Dann wurde die Core-Arbeitsgruppe gegründet in der IETF, die haben dann Core erfunden.
Jede Menge Arbeitsgruppen.
Ja genau, und das war es aber dann eigentlich schon. Und wenn man diese Dinge benutzt und die richtigen Betriebssysteme dazu, dann kann man relativ rasch solche Netze aufbauen.
Mhm. Du hast ja heute auch Hardware mitgebracht, habe ich gesehen.
Ja, für die Leute, die nicht in Chemnitz waren.
Das müssen wir fotografieren.
Also das sind definitiv
die Sachen, die du dort schon ausgestellt
hast. Wir haben dort noch viel mehr ausgestellt, ich habe aber jetzt noch irgendeine Schachtel mitgenommen. Mhm. Das kennst du schon, das ist der Klimatesensor. Den klebt man an die Wand, der misst Temperatur und Feuchte, ist über IP anpingbar und über Coop kann man mit dem reden. Wenn man es über den Browser machen will, gibt es das Cooper-Plugin, wie Kupfer geschrieben, auf Englisch. Und der Browser spricht dann normal http://.
Ja, genau.
Und mit dem Cooper-Plugin schreibt man im Browser einfach coop://.
Ja. Und mit dem Plugin funktioniert das dann?
Und mit dem Plugin kannst du einfach mit dem Sensor reden.
Was wird mir dann angezeigt? Kriege ich dann...
Naja, das zeigt dir da mal nichts an. Ja. Und sagt aber, plötzlich sagt er da einen Eintrag, der heißt... Jetzt bin ich zu schnell gewesen. Du kannst jeden Knoten abfragen, was kannst du? Okay. Well known core heißt die URI. Ja? Das geht also über URIs.
Also da gibt es die Befehle als Parameter in der URI an.
Ja, und das Plugin hat links schon solche Buttons und den well known core Button gibt es schon, weil den muss er Knoten haben, das ist Vorschrift. Da drückst du mal drauf und sagst get. Ne? Get kennt man vom Surfen her. Wenn es der Webseite anfordert, sagst du get.
Gib mal was.
Index.html. Ne? Das sind diese RESTful Services. Und wenn du sagst, geht, wähl nun Core, dann sagt er plötzlich der Knoten, was alles kann und gibt alle URIs retour, die er hat.
Ah, schön, das ist, ja.
Dann hast du aber noch weitere Einträge, da kannst du hineinschreiben, erstmal Klartext, wie heißt diese URI im kurzen Namen, zum Beispiel bin ein Temperaturfühler. Und dann gibt es einen zweiten Eintrag, da kannst du reinschreiben, naja, welche Dimensionen ist das? Ne? Kannst du sagen, Grad Celsius oder Millivolt oder irgendwas. Ne? Das ist dazu da, dass man jetzt mit einem Knoten reden kann, den man nicht kennt. Dass man den eben maschinenlesbar hat.
Mhm.
Und wie erwähnt, ist das Core-Protokoll eben ein RESTful-Protokoll, das kann eben Put, also Get, Put, Post und Delete. Und auch alle Antwortcodes sind HTTP-mäßig.
Das heißt, du kannst damit aber nicht nur einen Sensor betreiben, sondern auch einen Aktor, der jetzt irgendwas regelt oder was zuklappt oder
ja,
so.
Ja, genau. Man Post kann lesen und schreiben, also Post, also Get lese ich was, mit Post schicke ich was, mit Delete lösche was. Man kann URIs anlegen, kannst du einfach einen Namen vergeben, dann legt eine neue URI an. Im Prinzip ist es so wie RESTful Services unter HTTP.
Mhm. Das ist natürlich praktisch hochstandardisiert. Man weiß genau, wenn man so einen Discovery-Service jetzt schreiben würde, wie man da den Knoten dazu bringt, wie man sie entdeckt. Also muss man sich selber kümmern, aber dass man den dann auch ausfragen kann, was der eigentlich für Methoden unterstützt. Ja.
Also wie man sie entdeckt, wir bauen auch eigene Router dazu, Edge-Router, weil es keine, es gibt welche zum Kaufen, aber nur...
Wer baut so Edge-Router?
Naja, wir bauen jetzt Edge-Router.
Okay, perfekt.
Und also wir als OS Domotics.
Also OS Domotics bauen Edge-Router, ja. Und da kannst du die Routing-Tabelle abfragen. Mhm. Das beruht ja auf IPv6, also kannst du mal die Neighbors abfragen und dann die Routen abfragen. Bei den Neighbors kriegst du halt FE80-Adressen. Das sind die link-lokalen Adressen, die sich alle Devices selber vergeben, auch dein PC, ne? Wenn IPv6 kann. Und dann gibt es die wirklichen globalen Adressen. Nach dem Präfix, was du eingegeben hast. Das heißt, wenn du zu einem Provider gehst und sagst, ich heiße gerne IPv6, dann gibt er da ein Präfix. Das ist 64-Bit. Und hinten hast du noch 64-Bit frei für deine eigenen Nummern. Das ist meistens die MAC-Adresse. Damit man sich das vorstellen kann, das ist 64-Bit ist mit IPv4 betrachtet das gesamte Internet mal dem gesamten Internet. Ja. So viel bekommt mindestens eine Privatperson von einem Provider. Also das reicht sicher für alle seine Devices in mehreren Generationen.
Also ich kann jeden Mensch auf der Welt einen Sensor aufbicken und renn nicht also aus Adressraum aus.
Ja, man könnte auf der Erdoberfläche jeden Quadratdezimeter eine IP-Adresse geben. Ja. Also das reicht sicher aus.
Eine persönliche Überwachungsfantasie.
Naja, ja, und lange Rede, kurzer Sinn, einfach diese Kombination dieser freien Protokolle finden wir einfach genial. Ja.
Da kommt ein praktikabler Stack dann raus.
Dann sieht man hier das Merkur-Board. Da möchte ich später noch was dazu sagen.
Da ist schon eine Antenne drauf, wenn ich mich nicht verschaue.
Ja. Dann haben wir jetzt einen kleinen USB-Stick.
Okay.
Da kannst du eine Bridge machen ins Netz. Also Bridge heißt nichts anderes. Es integriert sich automatisch zu einem Netzwerk, mit einem lokalen Netzwerk.
Mhm.
Oder wenn es die richtige Software auf deinem PC installiert, kannst du natürlich einen Router draus machen. Mit RADVD oder mit Bird oder ein Routing-Dämon. Dann haben wir eine Steckdose mitgehabt. Da ist auch das Funkmodul drauf mit einem getakteten Netzteil drin. Das sieht man hier am Rand. Die Zuschauer werden es nicht sehen, aber.
Halt die.
Hat ein 16 Ampere Relais drin, dass man eben ein bisschen was schalten kann. Und ein Leistungsmesser drin, dass man auch weiß, wie viel Leistung nimmt man gerade.
Mhm.
Ist wie das Contiki OS oben, man kann das wieder anpingen an die Steckdose. Deswegen heißt das Projekt auch Ping the Plug. Kann Leistung messen. Ist eben das Betriebssystem drin, das IPv6 rät und
cool. Vor allem, du kannst die Steckdose schalten, ne?
Man kann sie schalten und die Leistung abfragen.
Das heißt, du kannst dann in der Clean-Eisenbahn fahren
das
lassen,
hast du
wenn
selbst
du gar nicht
zu Hause gebaut jetzt.
Ja, das haben wir unter OSD entwickelt zusammen. Und das kann man...
Also von der Platine weg...
Ja, es ist alles verfügbar. Man kann es von der Platine wegentwickeln, wenn man möchte. Aber wenn man es sich genau anschaut, wird es da wieder relativistisch. Ja, sich auskennt, da sind 0201er Bauelemente drauf. Das ist das, die man nicht mehr so wirklich sieht.
Mhm.
Es sind so Bauelemente, die im Handy drin sind, einfach aus Platzgründen noch. Dann haben wir noch, wenn man es besser sieht, dass man gut herum experimentieren kann, ist dieses Ding. Das ist wieder ein so ähnlich wie das Merkur-Board.
Schön.
Was? Ein Bewegungsmelder.
Okay.
Und der besteht im Prinzip aus einem Merkur-Board mit einem zugekauften Modul, was eben ein Bewegungsmodul ist und das man dann eben verbinden kann mit IO-Pins. Und hier wird Observing betrieben mit dem Modul. Das ist eine Eigenschaft von Coop. Das bedeutet, man kann sich beim Coop registrieren und sagen, wie geht's da? Dann sagst du mal, mir geht's gut, die nächste Stunde lang. Und damit ich dich nicht immer pollen muss, habe ich mich jetzt bei dir registriert. Wow. Wenn sich jetzt den Zustand ändert, redest du automatisch mit allen, die sich bei dir registriert haben.
Du sagst, melden du dir zu pushen. Also ja, genau. Kollegen, ihr habt mich abonniert und ich sage euch mal, da ändert sich was oder hat sich was geändert.
Das kann man mit ihm eben machen. Dann haben wir noch eine Messwabe. Das sieht man hier. Wie gesagt, jetzt hört man sie nur. Das schaut eben aus wie eine Bienenwabe. Mhm. Man hat drei Sensoren drauf. Luftdruck, Temperatur und Feuchte.
Okay, also etwas sowas ähnliches wie das hier eigentlich,
ja, oder? Nur das hat noch zusätzlich eine Echtzeituhr um einen großen Speicher mit 32 Megabit, damit man auch Langzeitmessungen machen kann.
Mhm, das ist dann für Statistiken wichtig.
Ja, für Messnetzwerke. Und redet eben auch IPv6, kann locken, kann man abfragen. Die Logfiles will sich wiederholen. Da hinten ist eine kleine Batterie drin. Und man kann es parametrieren, dass immer online ist oder zwischendurch auch schlafen geht.
Dem könnte ich eigentlich auch sagen. Ich registriere mich und du darfst mich wecken, wenn sozusagen die Temperatur zu sehr steigt.
Ja.
Oder als Brandmelder, genau, wenn sie über einen gewissen Bereich steigt oder so.
Also Temperatursensoren haben wir in jedem Modul drin. Auch in diesem Merkur-Board ist ein Temperatursensor drin. Und eine Spannungsüberwachung. Das heißt, man kann einmal prinzipiell mit jedem Knoten die Temperatur und die Spannung messen. Der interne Sensor ist aber nicht sehr genau, da geht plus minus 2 Grad, aber das reicht schon, um Brände oder irgendwas zu detektieren, wie man das möchte. Ja.
Ja.
Man kann in der Steckdose drin messen, ja, wie heiß wird es da drin. Ja. Das kann mehrere Gründe haben, ich ziehe zu viel Strom. Oder da hat es wirklich was. Ja. So, was haben wir noch mit? Ja, dann haben wir noch einen selbstgebauten FTDI.
Was?
Serialwandler mit Anschluss für einen GTEC-Programmer zusätzlich. Das ist für die Hardcore-Entwickler. Die sagen, wir liefern jedes Modul mit Bootloader aus.
Okay.
Mit einem Arduino-Bootloader. Und wenn jemand Echtzeit debuggen möchte, dann braucht man diese GTEC-Schnittstelle und dann kann man Single-Step debuggen, die Module. Dann haben wir noch einen zusatzkleinen Stecker, den sieht man dann am Foto. Wir haben auch gewisse Prints, wo nur dieser kleine Stecker oben ist. Aber diese Prints habe ich jetzt gar nicht mit. Ja, die Steckdose hat auch den großen Stecker, wo man einfach den FTDI ansteckt und programmieren kann. Der hat dann aber dann noch einen kleinen Stecker. Da kann man dann Single Step debuggen.
Der passt da. So, da drinnen.
Ja, was sonst? Da habe ich eh nichts mehr mit.
Ja, das ist eh schon ein Haufen. Das hast du alles mitgehabt und dann den Leuten, die sich informieren wollten, gezeigt.
Ja, dann haben wir noch solche LED-Ketten mitgehabt. Das sieht man jetzt schlecht. Da steckt man da mit dem Steckbrett an. So ungefähr. Dann verbindet man die Leuchtkette. Die steckt dann jetzt an, ungefähr, wie es war. So. Und so kann man eben das Merkur-Board steuert Feldeffekt-Transistoren an, die wieder ihrerseits 12 Volt, die man dann schalten können und RGB-LED-Ketten zum Leuchten bringen. Damit kann man dann um sein Bett herum, Küche, Bad,
irgendwo leuchten. Keine Grenzen gesetzt.
Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Projekt, was ich jetzt beschreiben will. Man hat jetzt ein Steckbrett. Das werden viele kennen, da kann man das Merkur-Board reinstecken und jetzt steckt man irgendeine Schaltung. Ja. Jetzt müsste man es irgendwie dokumentieren. Aber die Leute sind faul, ja. Zettel nehmen, aufschreiben, nein. Wozu?
Das war mal.
Dazu gibt es das Projekt Fritzing. Das kann ich jedem empfehlen. Das simuliert am Bildschirm ein Steckbrett und Bauelemente.
Okay.
Und für dieses Fritzing haben wir jetzt ein Bauelement definiert, nämlich das Merkur-Board. Das heißt, du kannst das Merkur-Board nehmen in Fritzing, importieren. Und dann kannst du jetzt auch das Merkur-Board nehmen, auf Steckbrett setzen am Bildschirm und mit der Maus Kabel ziehen und Batterie hin tun und
dann fände ich dann selber Steckbrett.
Dein virtueller Bauer.
Kannst du alles am PC machen.
Du kannst alles am PC machen und kannst es dann nachbauen. Oder umgekehrt, meistens steckst du zuerst am Steckbrett, probierst das aus, wie es geht und am Schluss dokumentierst das. Da musst du es aber nicht mehr mit Blattl Papier dokumentieren und abzeichnen und Schaltung zeichnen, sondern
baust
es virtuell nach. Dann kommt das Interessante, sagst du dem Fritzing, aber mach mal einen Schaltplan, dann hast du einen Schaltplan. Und das Fritzing kann noch was Geniales, er sagt, mach mal einen Print, dann hast du einen Print.
Kannst du kurz erklären, was ein Print ist?
Ein Print ist ein Träger, ja, aus Kunstharz und Glasfaser. Da sind Kupferschichten drauf. Da wird eine Maske draufgelegt, der Rest wird weggeessen, hat man Leiterbahnen, das sind im Prinzip Kabeln, ja, wo das Strom durchfließt. Das sind
die grünen Dinge, die in jedem Elektrogerät drin
sind. Ja, genau, wo eben so Bauelemente oben sind, so komische Dinge. Ne? Und dann werden, kann man dann noch die Bauelemente drauflöten auf diese leitenden Kupferbahnen und dann hat man eine Schaltung, nennt man das. Und dann, wenn man Strom anlegt, müsste es dann funktionieren. Beim Steckbrett hat es ja auch funktioniert. Und dieses Fritzing ist von einer Firma, die das kommerziell betreibt, aber Fritzing ist Open Source. Und wir leben davon, dass du mit dem Steckbrett eine Schaltung entwirfst, dann dokumentierst du es, indem du sagst, mach mal eine Schaltung draus. Mhm. Und dann kannst du sagen, mach mal einen Print und den kannst du bei dieser Firma gleich bestellen online.
Ah, schön, so ein Fotoentwicklungsservice.
Ja, und dann wird der Print nach Hause geliefert und dann kannst du ihn bestücken. Ich glaube sogar, das weiß ich jetzt nicht genau, ob sie nicht für dich auch bestücken würden. Aber wenn nicht, gehst du an.
Für alle diejenigen, die zu Hause ätzen wollen.
Ja, genau, also Essen ist out, ja. Essen tut kein Mensch mehr.
Ja, macht man das nicht mehr.
Nein, weil das kostet nichts mehr, die Prints. Ja. Also, wir haben in China Produzenten gefunden, die machen, wenn du das Open Hardware magst, machen dir den Print um 1 Euro. Mindestbestellmenge 10 Stück. Dann kommt der Versand dazu, das heißt, mit 11 Euro hast du es in der Hand. 10 Printplatten. Ich meine, da kostet bei uns das Rohmaterial mehr. Ja.
Und die geben da wirklich einen besseren Preis, weil du das Open Hardware lizenzierst?
Ja. Es gibt da verschiedene Geschäftsmodelle. Wenn du sagst Open Hardware, dann kostet es wenig. Wenn du sagst nein, dann musst du einen Vorkostenbeitrag zahlen. Der liegt zwischen meistens 60 bis 200 Dollar.
Okay,
je nach Firma. Und wenn du sagst Open Hardware, ich meine, die ist meistens eh egal, weil es irgendein Bastelprojekt ist, ja. Sollen sie es ruhig haben. Und dann haben sie halt deine Daten auch und dürfen die kommerziell nutzen und von dem leben die dann.
Also von den zugetragenen Ideen.
Dafür zahlst du aber nur 1 Euro.
Aber das Coole ist, dadurch, dass Open Hardware ist, bleibt es auch Open Hardware, ne? Auch wenn es die kommerziell nutzt.
Ja, weil du vergibst ja die Lizenz dazu.
Im Gegensatz zu, also wie bei der GPL halt.
Genau, richtig. Was offen ist, muss offen bleiben.
Bleibt offen, ja.
Und die bewerben auch diese einen Chinesen, dass sie offene Hardware bauen. Und das Coole ist, dass man eben dort auch Projekte findet, die dann kaufbar sind, die verschwinden würden, weil derjenige das ja gar nicht vermarkten wollte. Ja.
So bleibt das Wissen erhalten. Oder nicht könnte.
Weil oder nicht so könnte, keine Zeit hat, kein Geld hat oder irgendwas. Ja. Oder das Team nicht hat, oder kannst du nicht einfach, weil man kann schauen, aber es wird meistens nichts als Alleinkämpfer. Ja, ja, mehr habe ich eh nicht. Ich meine, wir haben noch viel mehr Sachen mitgehabt. Und das hat die Leute einfach begeistert und wir waren eigentlich sehr erstaunt über den
Zuspruch. Bist du nicht jemals vom Stand weggekommen auf einen Vortrag oder warst du die ganze Zeit am Messestand?
Na, Vortrag ist ich nie ausgegangen. Ich war gerade was essen und am WC.
Das kommt und Luft schlapp vor.
Wenn es zu arg war, bin ich in den Backstage-Bereich gegangen. Da war es ruhig, da hat man zum Essen, zum Trinken gekriegt. Da konnte man sich erholen und dann ist es wieder weitergegangen. Ja, und jeder wollte sofort kaufen und mitnehmen. Man darf dort aber nichts verkaufen, wenn man einen Projektstand hat.
Okay. Es
gibt zwei Arten von Ständen. Ja. Erstens mal wollen sie nicht, dass man dort was verkauft, weil es soll ja kein Basar werden. Sie machen Ausnahmen bei Büchern. Also Computerbücherstände ist gegeben.
Muss man dazu sagen, die ist auf jeder, diese Open Source Press hast auf jeder Linux-Messe, sind die. Das gehört einfach dazu.
Ja, ist mir auch aufgefallen, es gibt immer so einen Buchstand. Ja. Und dann gibt es zwei Arten von Ständen dort. Wenn du dich als Firma präsentierst, musst du einen Firmenstand nehmen. Und wenn du Open Source Projekte präsentierst, dann kriegst du den Stand zur Verfügung gestellt.
Ah, ja? Okay.
Das heißt, wir waren zwar als OS Domotics dort, als gemeinnütziger Verein, aber wir haben ja das Projekt Smart Zara präsentiert. Ja? Und dadurch war für uns der Stand, also wurde gesponsert. Und ja, da hast du eh schon viel drüber erzählt, die Qualität dieser Messe ist einfach unübertroffen. Ja? Und das Gute ist, Das ist eine Messe von Freaks für Freaks, wobei dort auch viele Firmen sind, die Freaks sind. Ja.
Oder die Freaks rekrutieren wollen.
Oder die Freaks, das ist eine neue Modeerscheinung, das war früher nicht. Ja. Jetzt trifft man auch schon so Mitläuferfirmen, die ein, die sich die Personen krallen wollen, aber es einfach zu wenig Personen gibt.
Oder die ein Open-Source-Projekt haben und der Rest ist nicht Open-Source. Also,
ja, wobei, hat es auch diesmal gegeben, da versucht aber eh die Free Software Foundation dagegen anzukämpfen, weil es diese Unsitte gibt. Man schmückt sich mit frei, ist es aber nicht. Ja. Ich habe eh dort auch mit den Firmen gesprochen, da gab es zum Beispiel einen Stand, der hat mit Open Source geworben. Der macht Linux-Platinen für Linux-Systeme, für Industrierechner und schreibt hin Open Source. Dann habe ich geredet, sage ich, super, ihr macht Open Source. Das heißt, eure Prints kann man auch haben und so. Nein, die nicht, die sind proprietär. Ne? Sag ich, ja, wieso denn? Ne? Nein, das Linux drauf ist Open Source.
Ja, das ist natürlich.
Sag ich, was hat denn das für einen Sinn? Ne? Naja, unser Geschäftsmodell und bla bla bla. Dann habe ich ihn mal aufgeklärt, was Open Source bedeutet. Er hat das nicht mit Software unbedingt was zu tun hat. Und habe ihn gefragt, naja, ob er jetzt prinzipiell Open Hardware-Platinen produzieren würde. Dann kam er ins Grübeln. Sagt er, wieso? Sag ich, ich bin von Open Source OS Domotics und die Kunden fordern das von uns. Nachgedacht, dann ist gerne ein Ratterrat, hat ein tolles Zeichen gesehen und gemeint, naja, warum nicht? Ne? Und dann meine ich, was verdienen wir dann? Sagen die Kunden kommen deswegen zu ihnen, weil sie es selber nicht machen wollen. Ne? Bestücken sie auch, ja, wir bestücken auch. Sagen die, dann könnt ihr die Entwicklungskosten nie auf den Print draufschlagen. Ne? Ja, das wäre möglich. Und hast gesehen, wie ihr überlegt und hin und her. Und ja, in diesen Gedanken habe ich ihn allein lassen. Da war ein nächster Stand, auch mit Hardware, der beworben hat, Open Source. Das war der Knublin-Stand. Der hat das Gleiche gemacht, nur nicht für Industrieelektronik, sondern für Konsumelektronik. Der so kleine Linux-Rechner baut, die man in ein Steckbrett stecken kann oder in so eine, wie heißt denn das? Eine Hutschinnenmontage haben sie jetzt an Bord, ja, also halb industriell. Und die verfolgen den Weg Open Source und Open Hardware. Komplett. Okay. Ja. Das heißt, du kannst alle Schaltpläne haben, du kannst alles machen. Und die haben was recht Intelligentes gemacht. Die haben jetzt einen Online-Konfigurator. Ne? Da sagst du, hey, es gibt Knublin-Board mit diesen Abmessungen, mit folgenden Features. Und dann hast du eine große Auswahlliste. Und die fangen einmal an, ja, das Grundboard kostet mal 40 Euro. Und dann sagst du, du hättest noch gern das und das und das und das und das dazu und unten steckt der Preis. Ne? Und dann halt ich für ja, jedes 10 Feature. Stück, ne? Und dann steht der Preis dort und die machen das dann für dich. Und das finde ich sehr interessant. Da kannst du nämlich ein eigenes Board designen. Und wenn es unter gewisse Stückzahl gehst, dann schreiben sie ihm hin, ja, dann melden sie sich, weil da musst du irgendwas dazu zahlen. Ne? Und das war mir neu, dass sowas gibt. Das finde ich aber genial.
Ja, interessantes Geschäftsmodell.
Und mit denen werde ich hier reden, ob sie für uns vielleicht auch einen Knublin-Edge-Router bauen. Dass sie eben ein Knublin-Board entwerfen, wo das Funkmodul mit oben ist. Ne?
Was man auch dazu sagen muss bei den Knublin-Typen, der ist sehr sympathisch aus Süddeutschland, glaube ich. Ich war auch auf Linux-Tag Graz und der gibt auch eine eigene Zeitung raus, die auch Creative Commons lizenziert ist. Also du kannst auch alle Artikel davon verwenden und das geht eigentlich um so Elektronik, L-Journal heißt das, oder? Die Zeitschrift.
Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Zeitschrift heißt. Wir haben uns nur ausgemacht, wir werden einen Artikel schreiben.
Aber einfach so, wo halt so Elektronik-Fachartikel drin sind von Bastlern, für Bastlern, aber alles Creative Commons lizenziert. Und da ich mittlerweile ein bisschen recherchiert habe, weiß ich, dass es eigentlich sehr selten ist, dass du ein wirklich gut gemachtes Journal findest, was auch auf Papier ist und nicht nur online und trotzdem Creative Commons lizenziert ist. Also die leben das auch wirklich ihre Ideale.
Ja, die hat eine Top-Qualität, die Zeitung, und sie haben ein gutes Geschäftsmodell. Die Zeitung lebt von Werbung, sie haben auch viel Werbung drin. Und ich weiß, wie so eine Zeitschrift finanziert wird, also die Werbung bringt extrem viel Geld. Ja. Dass die Zeitung was kostet, ist ein Nebeneffekt, weil die Werbung bringt viel, viel mehr Geld.
Ja.
Und sie sagen, nein, wir verschenken unsere Zeitung. Das heißt, du kannst dich dort abonnieren. Erstmal kannst du die Zeitung online lesen umsonst, lass es einfach runter. Aber sie haben was Zweites, was mir ist nicht gut gefällt. Du kannst sie abonnieren, das kostet 0 Euro im Shop und dann wird sie dir zugeschickt.
Also sie schicken es da so
gratis zu? Ja, dann hast du es gedruckt, gratis im Briefkasten. Und das finde ich genial. Ja.
Und kreativ kommen sie jetzt.
Und also,
du kannst daraus dann deine eigene Elektrozeitung machen. Ne?
Also. Du darfst Sachen daraus natürlich zitieren, rausschneiden, beliebig wiederverwerten. Und alle Autoren müssen natürlich damit einverstanden sein, dass ihre Artikel da drin unter der Creative Commons Lizenz auch stehen. Und sie haben auch recht gute Artikel drin.
Faszinierend.
Also ich kann das nur jedem empfehlen, diese Zeitung zu lesen. Es gibt ja auch proprietäre Zeitungen wie ELV oder Elektor, da darf man das ja nicht. Ja. Die ist nicht Creative Commons lizenziert, die kostet was und wird werbefinanziert.
Und als Autor gibt es normalerweise ziemlich viele
Rechte. Und als Autor gibt es alle Rechte ab.
Oder alle. Oder.
Ja, und in diesem Fall ist es aber so, dass du bei dieser Zeitung deine Rechte einschränkst, nämlich auf Creative Commons. Mhm. Wobei das eigentlich für mich keine Einschränkung ist, sondern ein Schutz, ja, dass keiner das wieder wegnehmen kann. Ja. Das hat mir jetzt nicht gut gefallen. Ja. Also ich kann empfehlen, Knoblin und diese Zeitung, dann findet man das eh gleich. Ist ein geniales Projekt.
Bringen wir es nächstes Mal mit. Ich bringe nächstes Mal auf der Sendung ein Journal mit. Das machst du. Mhm. Ich möchte auch sagen, das ist generell für kleine Firmen, finde ich, eine super Idee, dass du sagst, ich tue nicht viel Geld zahlen für ein Inserat in einer teuren Zeitschrift, sondern mache eine Creative Commons lizenzierte Zeitung, mhm, die gratis ist, und die Zeitung ist mein Inserat. Und
ja, und setzt natürlich auch dann
voraus. Und verlangt auch Geld von anderen, dass die drin werben dürfen. Ne?
Ja, genau, richtig. Also es setzt halt voraus, dass man ein paar Werbeträger hat, die der Inserate schalten.
Ja, aber wenn du denkst, was allein Inserate kosten, also für das Geld, wenn du nur ein bisschen inserieren willst, jetzt in lokalen Medien.
Ja, ja, klar.
Kannst du ja locker eine Zeitung machen mit einem Redakteur. Also das sind ja solche Preise. Genau, halt, wenn so
Werbeträger an Land ziehen. Naja, und dann sind wir draufgekommen, ja, wir müssen gar nichts produzieren. Wir haben ja momentan sehr viele Prototypen. Ja, in 14 Tagen wird es die ersten Stückzahlen geben für Kleinserien.
Also wie klein sind die Serien? Also wie viele Stücke werden da produziert
jetzt? 100 Stück. Mhm. Von manchen noch mehr. Aber so 100 Stück werden es sein. Im Shop momentan ist schon drinnen das Merkur-Board. Ein USB-Serial-Adapter, ein recht günstiger. Dann ein FTD-USB-Serial-Adapter, der Edge-Router.
Muss man noch kurz dazu sagen, der Shop ist unter osdomotics.com.
Ja, unter osdomotics.com findet man ihn. Da gibt es Partnershops. Momentan ist ein Partnershops drin, der Kuxkunde eh auch von uns gemacht wird. Und demnächst ist drinnen der Hackerspace Shop. Der fährt eh
von Florian,
ja, der fährt auch nach München. Er macht dort einen Stand und preiset unsere Produkte an. Ich habe schon gesagt, ja, er kann Merkur-Boards mitnehmen. Mhm. Wahrscheinlich auch dann diesen USB-Stick. Und die Waben wird es geben. Und vielleicht auch schon die Steckdose, womöglich, mit dem Lichtakter, das wissen wir nicht genau. Die Wabe gibt es sicher, Merkur-Board und USB.
In Stock, in Bälde.
Und natürlich die Edge-Router.
Ja, das sind noch nicht alle wegbestellt. Also wenn man jetzt auf deine Webseite geht, hat man gute Chancen, dass man noch...
Momentan gibt es noch ein paar Stück. Edge-Router, Serial-Adapter und Merkur-Boards. Mhm. Nachschub kommt wieder dann, wenn die dann weg sind, wieder in 14 Tagen. Ja.
Na dann, danke Harald für diese Ausführungen. Ich glaube, der Motz verfällt ein bisschen, sollte man vielleicht fragen, ob er was gespielt hat. Oder so.
Fasziniert vor allem. Die Steckdose hat mich, ich habe mich ja schwer verliebt gehabt.
Hast du einen Live-Emulator in Planung, der so um 8 Uhr das Licht einschaltet und 17 Uhr ausschaltet, und du tust das in Wirklichkeit von zu Hause also fernsteuern, und damit kannst du simulieren, dass du irgendwo in einem Büro sitzt und arbeitest und mit dem entsprechenden...
Arbeit muss man ja nicht simulieren, aber ich habe schon seit mehreren Jahren von so einem Gerät geträumt. und ich kenne ja die Preise, was so ein Gerät normalerweise am Markt kostet, also Strom, Steckdosenansteuerung, was vielleicht trivial in erster Hinsicht klingt, aber das über IP zu steuern.
Aber hast du schon eine konkrete Idee im Hirn, was du sozusagen damit...
Was man damit machen kann? Ein Gerät ausschalten, ein Gerät einschalten, Temperatur messen, also sind schon nette Anwendungsmöglichkeiten gefallen, also das reicht voll und ganz fürs Erste.
Das ist das berühmte Stocken, was zwischen
Ich bin heute themenlos. Aber ich
würde wollt ihr jetzt gerne über Kroll reden, sonst werfe ich noch ein...
Na, du hast ganz viele Themen, und vor allem interessiert mich, du hast ja wieder Rollen gespielt, oder?
Ja, genau, richtig. Aber das kann ich ganz... Das wollte ich eigentlich so am Ende einwerfen.
Ach so, wie du willst. Oder?
Ja, ich kann vielleicht noch vielleicht so ein Techie-Thema noch vorher einwerfen. Nur weil es vorbeigerauscht ist in den großen Techie-Medien, dass jetzt die chinesische Regierung mit Canonical zusammenarbeitet an einer eigenen Version von Ubuntu. Ja. Das wird Ubuntu Kylin nennen. und soll eben nicht nur für die Behörden und für die Regierung und für staatliche Zwecke eingesetzt werden, sondern auch dann groß unter das Volk gebracht werden. Und ja, ich fand das interessant zumindest, also, und auch diskutierenswert. Also einerseits natürlich China, ganz klar, wollen so Microsoft-amerikanische Produkte raushalten. Ich meine, man weiß ja über Skype oder vermutet zumindest bei Skype die Hintertürchen, und da wird sich die chinesische Regierung wahrscheinlich bei diesen versteckten Mechanismen bei Zuhör-Software auch schrecken. Und ich möchte das jetzt rausbringen. Jetzt ist halt hinterfragungswürdig, ist es gut, dass Canonical mit der chinesischen Regierung zusammenarbeitet? Ist es schlecht? Findet man das blöd? Oder ist es gut, dass generell offene Software eingesetzt wird? Auch für, wenn zum Beispiel in diesem Kylin Linux dann vielleicht ein, keine Ahnung, als Kernel-Modul irgendwie ein kleines Lauscherchen eingebaut wird.
Da es ja freie Software ist, müsste man
das, kann man dann das feststellen. Genau. Kann man, ja, genau,
richtig. Aber ich denke, sieht das
einfach andererseits, ja, du hast das auf theoretischer Weise so recht. Allerdings, vielleicht geben sie ja nur die BNR-Version hoch. Viele Leute sind nicht technisch so versiert, dass sie das ausschalten, erkennen, irgendwie können.
Also ich würde das jetzt ganz primitiv und nicht sehr technisch argumentieren, sondern politisch. Also wenn du sagst, okay, Diktaturen sind schlecht und proprietäre Software ist auch schlecht, dann musst du denken, ja, was ist jetzt die Alternative dazu, dass Canonical einen Auftrag in China annimmt und dort ein Ubuntu adaptiert. Die Alternative ist, dass eben freie Software sich nicht durchsetzt, nicht mit der Power, die Canonical mit dank Ubuntu hat. Und dann fährt sozusagen ein schlechtes System, nämlich eine Diktatur, eben mit einem proprietären Windows-System. Und beglückt damit ihre Untertanen.
Ist eine noch schlechtere Variante.
Das ist schlecht und schlecht. Ne? Und jetzt schlecht und gut ist sozusagen eine kommunistische Diktatur, tut sozusagen ihren Untertanen da Linux-Systeme lizenzieren oder eben sozusagen vorschreiben oder in den Behörden das tun. Und dann kommen die mit freier Software und auch mit den Ideen von freier Software in Kontakt. Das finde ich in keinster Weise schlecht.
Ja, also insofern gebe ich dir recht, dass offenes Betriebssystem gibt zumindest den Leuten die Chance, dass sie daran rumschrauben können. Ich meine, das Ubuntu und generell Linux generell lässt sich halt mehr in die Unterhosen reinschauen als ein Windows, ein herkömmliches. Das heißt, sie haben auf jeden Fall bessere Chancen, etwaige dem Überwachungsmechanismen auszuhebeln. Sollte es...
Aber die Gerüchteküche brodelt ja schon länger. Nach dem Streit Samsung, Apple, Google hat Samsung ja Tendenzen, sich von dem Google-Betriebssystem zu distanzieren und will ihre Marktmacht nutzen, ein eigenes System zu etablieren.
Also ein Samsung OS? Oder?
Sowas wie ein Samsung OS, und nach meinem Gefühl nach scheint das eben Canonical zu werden, ne, mit Ubuntu fürs Handy. Werden wir sehen, ob das eintritt.
Ja.
Das wäre dann
die auch Gerüchte ein freies System. Hört man, dann wird es wieder dementiert, dann gibt es wohl wieder was, ja, wir bringen was raus. Dann gibt es wieder von Google, das dürft's nicht, soll's nicht, wir sind für besser und für glücklicher.
Ja, das ist halt auch eine
schwierige Nachkämpfe. Ja?
Das ist wie Fußball schauen, das sage ich ja immer wieder. Also Google bringt das System heraus, Samsung nimmt sich's, jetzt möchte sie ihre Marktmacht stärken und möchte wieder ein vielleicht Android forken. Google hingegen macht sich unbeliebt bei den Herstellern, weil sie jetzt selber ihre Nexus-Reihe ein bisschen mehr pushen, als es früher so war, jetzt auch ein bisschen mehr Werbung drinnen ist. Das ist alles ja nicht einfach.
Und man darf auch nicht vergessen, es ist für eine Firma extrem schwer. Wenn man gut in Software ist, heißt nicht, dass man gut in Hardware ist. Und wenn man gut in Hardware ist, heißt noch gar nicht, dass man gut in Software ist. Ja? Manche Firmen überschätzen sich da und erleiden nach Bruchlandungen. Oder nein, das machen wir schon immer so. Ja? Kennt man ja.
Okay, ne? Das ist ja das Problem. Also wenn man jemand sagt, er hat ein Android-Phone, dann muss man erst mal nachfassen, von welchem Hersteller. Und hat er eine eigene UI drüber, wie es HTC Sense oder so.
Oder wenn man die Zeit verschläft, das sieht man jetzt ja auch bei Microsoft, sie können es noch schaffen, aber es wird sehr spannend, ob sie es schaffen, den Sprung. Ne? Ihre Geschäftsmodelle fließen weg, die PC-Verkaufszahlen sinken weiterhin rapide. Jetzt versuchen sie es halt mit so etwas Ähnlichem wie ein Netbook.
Hybrid,
ja. Also Windows 8 schaut hübsch aus, wird überall jetzt angeboten. Naja, ob sich das wirklich durchsetzt, das kostet momentan noch sehr viel Geld. Ja. Also man findet sowas mit 500 Euro überall. Und wenn man dann mit den Leuten redet, es ist immer zwiespältig. Also die Dinger brauchen extrem viel Rechenleistung, verbrauchen extrem viel Speicher. Die Software läuft noch nicht so rund. Ja.
Und die restlichen Hardwarehersteller, ich meine, zurzeit gibt es ja nur das Surface-Tablet aktiv am Markt und die restlichen Hardwarehersteller, das haben sie ja, glaube ich, selbst in Kooperation zumindest dort selber rausgebracht. Ja. Und die restlichen Hardwarehersteller sind noch, glaube ich, sehr zurückhaltend. Vielleicht Nokia, vielleicht bringt Nokia irgendwas raus oder so.
Ich meine, meine persönliche Meinung ist, ich hoffe, sie schaffen es doch irgendwie, ja. Aha, weil ich bin zwar kein Fan dieser Firma, was man eh schon herausgehört hat, aber ich mag auch keine Monopolstellungen. Ja. Momentan ist der Markt hübsch zerteilt. Ich mag aber nicht, dass nur Google gibt oder nur Windows gibt. Ja,
diese Dualität ist immer zu langweilig. Ja.
Und da muss ich was tun einfach. Ne.
Ja, da drücke ich halt Firefox OS, Sailfish OS und
ja, iOS
OS schon eher.
Ist auch wichtig, dass es weitergibt, ist auch eine Nische. Windows-Tablets werden wir sehen an Phones, ob es sich das durchsetzt. Man kann darüber denken, oder wie man will, aber ich finde, es muss alles geben.
Ja, also es schadet auf jeden Fall nicht, wenn sich da noch ein bisschen was tut.
Aber natürlich, ich mag keine Marktmacht einer Firma. Ja. So gesehen bin ich wieder froh, dass Microsoft jetzt kleiner wird. Das Gefährliche ist, wenn man kleiner wird, da reicht es. Auch wenn man nur um 10% kleiner wird, kann das der Tod sein. Ne? Weil die Liquidität fehlt. Microsoft hat es da, glaube ich, nicht so schlimm, weil ja sie
viele
hochliquid sind und das überleben könnten, auch wenn es nicht so gut läuft, weil ja sie sehr viele Patente haben, ja, diese Unart.
Gibt es übrigens eine lustige Story zur Liquidität von Microsoft, die eigentlich sehr erhellend ist. Und zwar hat der Bill Gates in einem Interview mal gesagt, ich hoffe, ich finde den Link dazu, da wurde er gefragt, warum Microsoft so viel in der Kasse hat und das nicht irgendwie anlegt oder so. Und er hat gemeint, wie sie noch sehr klein waren, haben sie mal einen Auftrag, der schon abgewickelt war, nicht zahlt kriegt, weil halt der Kunde plötzlich Zahlungsschwierigkeiten gekriegt hat. Und er hat dann gemerkt, dass er plötzlich, wie schwer das ist, wenn du eigentlich alles schon gemacht hast und mit dem Geld fix rechnest und du kannst deine Angestellten nicht zahlen. Obwohl du den Anspruch aufs Geld hast, bis du es juristisch durchgesetzt hast und so. Und dann hat er sich einfach als Firmenregel vorgenommen, sie wollen, glaube ich, circa ein Jahr lang die Gehälter zahlen können von ihren Angestellten. Und so viel Cash halten sie halt vorrätig, obwohl ihnen sich jeder Anlageberater an den Kopf greift. Und deshalb ist Microsoft einfach eine der liquidesten Firmen der Welt, weil einfach aufgrund dieser Firmenpolitik enorme Cash-Reserven haben.
Interessant, ja.
Aber das braucht man auch in der heutigen Zeit. Also man sieht ja, die Zyklen werden immer schneller. Du hast immer weniger Zeit und du kannst dir immer weniger Fehler erlauben. Ja? Und je größer diese Kasse ist, desto mehr Fehler kannst du erlauben und desto eher noch kannst du die Kurve kratzen. Ja?
Gerade so bei Smartphone und
Tablet. Man hat es gesehen bei der Xbox. Ja, die erste Xbox war ja ein Desaster. Da haben sie gemeint, sie können sparen und müssen sich die Hardware-Tests nicht machen. Ja? Die sind von der Simulation gleich in die Chips gegangen, das tun wir normal nicht. War dann Zwischenschritt, nein, den brauchen wir nicht, ist billiger. Im Endeffekt war es extrem teuer, weil die Konsolen sind eingegangen der Reihe nach, wegen Überhitzungen. Ne? Das hat ihnen extrem viel Geld gekostet, aber sie hatten ja Gott sei Dank immer gute Rücklagen. Ne? Jetzt passiert ihnen das Gleiche, das Windows 8 ist ein netter Versuch, aber hat halt extrem viele Probleme, wie man sehen, oder wie man halt hört. Ne? Aber sie könnten es überleben, weil sie genug Geld haben. Die Frage ist, wenn sich der Markt noch mehr beschleunigt, werden sie es nicht überleben, ist meine
Einschätzung. Sie können sich nicht so viele Flops in so kurzer Zeit leisten.
Naja, sie können es irgendwann immer aufholen, weil sie wollen alles proprietär selber machen und die anderen machen es aber nicht selber. Ja? Die setzen auf bewährte Technik und können durch die Open Source Software ersparen sich die 10, 20 Jahre Entwicklungszeit. Was Microsoft nicht kann, ja? Die müssen das neu entwickeln fürs Handy, für den Arm.
Riesige Testlabors, ne? mit Testern, was der in der Form gar nicht
testen. Wenn du eine neue Hardware entwickelst, portierst den Kernel drauf, machst ein paar Tests und das Ding läuft. Ja? Wenn Microsoft das auf Arm bringt, muss das Betriebssystem neu schreiben.
Was sie ja mit dem Windows RT schon gemacht haben.
Schon, aber das kostet tausende Leute ein Jahr lang und dann kann es ein Flop sein, weil es halt noch immer nicht gescheit geht. Ja?
Also gerade mit der Windows-Schiene müssen sie sich was überlegen, weil es sind halt zwei Kräfte. Da gibt es halt die Firmen, die sind update-faul, von die musst du auch sehr lange noch Legacy-Software unterstützen können. Andererseits musst du jetzt halt die Release-Zyklen werden kürzer, du musst dir irgendeinen graduellen Schritt überlegen. Also das mit diesen großen Schnitten, wie es halt zwischen XP und Vista war und zwischen Vista und Windows 7 und so, das ist auf Dauer halt sehr ungesund. Ja, ich bin neugierig, was sie sich da überlegen zu diesem Thema.
Ich meine, wenn ich da jetzt philosophisch wäre, die Dinge werden immer komplexer. Ja? Und wenn du sagst, du schreibst das proprietär, dann musst du alle Fähigkeiten in diesem Konzern besitzen. Nur diese Fähigkeiten werden immer komplexer. Die Frage ist, wie lange da hebt man sowas noch? als proprietäre Firma, wenn man sagt, nein, wir machen das alles selber und wollen das Know-how bei uns haben, weil wir wollen ja nichts hergeben.
Und wir haben eine große Rechtsabteilung.
Wir haben eine ganz große Rechtsabteilung. Ja. Das heißt aber, irgendwann einmal wird es aber so komplex, dass du es nicht mehr managen kannst. Ich meine, das ist jetzt philosophisch.
Also genau, wie könnte es
sein? Man sieht ja auch, dass es immer mehr Probleme gibt.
Ja, andererseits gibt es so gerade im Apple-Lager halt so ein bisschen gerade noch die Insel der Glücklichen.
Ja, warum funktioniert es bei Apple? Die haben ein Zwei-Schichten-Modell beim Betriebssystem. Ja. Der grafische Aufsatz ist proprietär, den der Hems gerade noch. Und alles drunter ist ein Machkernel.
Das würde mich ja interessieren, wie viel da noch drinnen steckt.
Der Machkernel ist immer noch, der Machkernel ist komplett frei. Ja.
Aber da haben Sie doch schon so
viel. Also eigentlich kannst du auch sagen, dass jedes
Apple. Ja, aber alle Dinge im Kernel sind frei. Ja. Nur auf dem Kernel aufwärts, wo es grafisch wird, ist alles proprietär. Wobei nicht alles, ja. Also wie heißt der Browser? Safari?
Safari WebKit.
Safari verwendet ja WebKit, was wieder Open Source ist. Dann verwenden sie ja als Druckersystem das CAPS-System, was auch
wirklich?
Open Source ist. CAPS, drinnen ist das CAPS-System, ja. Also sehr viele Teilelemente da drin sind dann so wieder Open Source.
In der Linux-Welt, ja?
Und dann sie versuchen das noch sehr gut zu verstecken und zu kapseln, damit man es nicht merkt.
Ja, und wie gesagt, man erspart sich einen großen Teil der Komplexität, wenn man seine eigene Hardware-Plattform hat.
Und wenn die einen neuen Kernel rausbringen, dann haben wir nicht die rausgebracht, ja, sondern die Community. Nämlich, das ist ein Mach-Kernel.
Und der Mach-Kernel, ist das der Kernel, den auch die BSD-Betriebssysteme...
Es gibt drei große Kernels, die frei sind. Das sind die Mach-Kernels, die BSD-Kernels und die Linux-Kernels. Ja. Okay. Wobei Mach-Kernel ist, glaube ich,
woher kommt der
ein spezieller BSD-Kernel.
Okay.
Es gibt ja FreeBSD,
OpenBSD.
Ja, ich muss jetzt sagen, so wie du immer zu pflegen sagst, sehr dünnes Eis. Ja. Ich glaube, dass sich das früher auf gewisse Hardware bezogen hat.
Mhm.
Ja. Aber nicht erschlagen, wenn es nicht so ist. Ja. Aber das ist so, ich habe das dunkel in Erinnerung, die Mach-Kernels gibt es ja schon extrem lange. Ja. Das hat irgendwas mit Steve Jobs zu tun, mit seinen Cubes noch damals.
Ja, wir fördern ja das kritische Denken selber nach.
Die hatte ich selber noch gesehen, auf den Messen. Ja. Aber da bin ich jetzt überrascht, ich weiß jetzt nicht leider genau, wo der Mach-Kernel herrscht. Man kann es aber im Internet nachlesen, Wikipedia. Und da sieht man eben, dass das Apple-Betriebssystem immer zweigeteilt ist. Und deswegen der Hems es auch. Ne?
Tja, über den einen Aspekt haben wir ja jetzt nur kurz angerissen. Aber weil wir über Patente gesprochen haben, wollte ich noch kurz als Neuigkeit bringen. Es gibt ja den H264-Codec, Videocodec, der Industriestandard, in viele Chips gegossen, auf dem Raspberry Pi hat er beschleunigt, abspielbar und so. Allerdings hat er den Nachteil, dass die MPEG-LE, so ein großer Patent-Toll-Pool, seine Rechte darauf hat. Das sind, glaube ich, ein Verein von, 11 oder 14 Unternehmen. Und die schauen darauf, erstens, dass die Rechte von H264 halt gewahrt bleiben, beziehungsweise, wenn andere Codecs entwickelt werden, schauen sie stark darauf, dass halt nicht ihre Patente verletzt werden. Und da ist Google ja aufgetreten vor ein paar Jahren mit ihrem VP8-Codec in einem eigenen Containerformat, das WebM. Das ist ein auf Matroska aufbauendes Containerformat. Und da gab es jetzt eben die Neuigkeit, erst einmal, wenn man so fußballtechnisch reden möchte, 0-0 gegen die MPEG-LE. Die haben sich irgendwie außergerichtlich geeinigt und die MPEG-LE hat mal zugegeben, da werden keine Patente verletzt, vorerst. Irgendwie hat es da so eine Art Waffenstillstand gegeben. Leider 14 Tage später oder so, also in dem Zeitraum, hat sich dann Nokia zu Wort gemeldet und hat gemeint, 82 Patente werden verletzt von ihnen. Also, ich weiß nicht.
Warum wohl Nokia?
Das ist, könnte man natürlich wieder...
Steckt da die Firma eben dahinter?
Könnte wieder Microsoft, könnte man mutmaßen, aber ja,
wie gesagt... Naja, die haben ja ein Patentabkommen, ne? Nokia, Microsoft.
Ja, ja, generell...
Microsoft wird nicht so böse das sein und sagen,
wir waren es, ne? Man könnte in diese Richtung denken.
Ist eine reine Spekulation von mir natürlich.
Ja, es schaut auf jeden Fall traurig aus. Irgendwie, ich habe den Verdacht, also ohne dass ich mich jetzt so reine Laienannahme, dass es schon überhaupt keinen Spaß mehr machen kann, einen Codec zu entwickeln, weil es oft so halt kleine Verbesserungen wahrscheinlich vom Grundkonzept von H264 ist. Und damit stirbt es aber schon irgendwie im Ansatz Innovation weg am Codec-Markt, weil irgendein Patent verletzt man immer.
Das ist irgendwie so den generellen Vorwurf, den man ja auch Softwarepatenten.
Ja. Ja, meiner Meinung nach können Patente verboten. Mhm. Sie stoppen die Innovation, erfüllen eigentlich nicht den Zweck, für die sie gedacht waren. Und warum wurden Patente eigentlich einmal erdacht, ja, um eine Investitionssicherheit zu haben? Die ist heute nicht mehr gegeben. Die Erfindungshöhen werden meistens gar nicht mehr kontrolliert. Und man kann eigentlich jetzt alles patentieren, ja, wenn man es gut formuliert.
Da muss ich da kurz widersprechen. Es haben Patente schon einen Sinn gehabt. Und zwar gibt es eine Laufzeit von einem Patent. Und beim amerikanischen System war es zum Beispiel so, du kannst ja etwas ewig geheim halten, wie zum Beispiel die geheime Formel, wie Coca-Cola gemacht wird. Und die ist nicht patentiert, die ist einfach nur geheim. Coca-Cola sagt es da nicht. Ja? Und bei Patenten war der Sinn, dass du zwar während der Patentlaufzeit dem Erfinder die Lizenzen gewährst, aber dass es nachher, also dass es eigentlich veröffentlicht sein muss. Und wenn es dann abläuft, gehört es allen. Und das, der Sinn dahinter war eben, um die Erfindungen, wie soll ich sagen, weiterzubringen, indem dann, wenn das einmal abgelaufen ist, es der Allgemeinheit gehört.
Ja, das Märchen höre ich immer wieder, ja. Und wenn man dann recherchiert, wurde es eigentlich dazu erfunden, man hat eine Idee, ja. Man steckt Geld hinein und dann kommt die Konkurrenz, schaut nach und baut schneller nach. Ja? Dann hast du dein Geld umsonst ausgegeben, wenn die früher am Markt sind. Und da sind wir mal gesagt, na, du kannst für eine gewisse Zeit deine Idee veröffentlichen und schützen und hast dann eine gewisse Zeit ein Verwertungsrecht drauf und danach gehört es allen. Ja? Warum ist es dieser Gedanke da, dass es allen gehören muss? Wenn das nicht so wäre, gäbe es uns nicht mehr. Ja? Sonst täte man noch immer in der Höhle sitzen. Warum? Weil wir unser Wissen müssen wir über Generationen weitergeben. Das vergisst man heutzutage, ja. Aber man muss ja auch in Jahrhunderten, Jahrtausenden denken. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen so blöd oder kirchlich gesagt, ja, aber heute ist alles rasend schnell, Sterntum muss sowieso nicht. Ja, wir sind jung, dynamisch, leben bis, wollen es gar nicht wissen. Ne? Mhm. Aber dem ist ja nicht so. Und nichts ist vergänglicher wie Wissen. Und wenn das Wissen nicht gelebt und weitergegeben wird, stirbt es. Das bedeutet jetzt, wenn eine Firma gute Technologien besitzt und Millionen von Patenten und das geheim haltet und diese Firma aus irgendeinem Grund dahin scheidet, dann wird die Menschheit zurückgeworfen. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen extrem, aber das ist so. Ja? Und es wurden ja schon in der früheren Geschichte viele Dinge immer wieder erfunden, weil einfach man das nicht verbreitet hat. Und heute hat man viele Regeln und Dinge erfunden, damit man Dinge nicht machen darf. Und heute ist es noch schlimmer, heute blockiert man sich gegenseitig mit diesen Patenten. Das heißt, nein, das darfst du aber nicht machen, weil ich habe dieses und dieses Patent. Ne? Ich mache das, dann sagst du wieder, nein, das darfst du auch nicht machen, weil ich habe dieses und dieses Patent. Ja? Und jetzt entsteht diese komische Geschichte, man schließt einen Friedensvertrag und sagt, okay, wir bekriegen uns nicht.
Also es geht nur, wenn du selber viele Patente hast.
Na genau, das hat jetzt Microsoft.
Die Großen machen
es. Alle großen Firmen in Amerika haben das untereinander jetzt gemacht, nach dem großen Streit, weil da hat sich die Regierung eingeschaltet und hat gesagt, na Moment, ja, Google ist der große amerikanische Konzern und Apple. Und ihr bekriegt euch bitte nicht, ihr einigt euch jetzt. Ne? Daraufhin haben die dann ein Patentabkommen geschlossen. Mhm. Mit Microsoft auch, diese drei großen. Und bekriegen sich plötzlich nicht mehr. Ne?
Ja.
Weil das schadet dem amerikanischen Standort.
Wir kriegen aber gerne den Rest der Welt. Ne?
Das dürfen sie weiterhin. Ne? Sie dürfen sich mit Samsung und allen anderen bekriegen, so viel sie wollen. Ne? Warum hat Apple den Krieg auch mit Samsung aufgehört? Naja, die sind ja auch gegenseitig abhängig. Samsung liefert ja Chips für Apple. Ne? Die waren plötzlich teurer. Ja? Das heißt, wer zahlt die Strafe? Die Mac-Kunden. Weil plötzlich kostet CPU in einem Handy das Doppelte. Warum wohl?
Ja, bizarre Logiken greifen dann.
Ja. Und eigentlich ist es eine Unart, um das neue EU-Gesetz zu vereinheitlichen. Der Patente sind auch eine Unart, jetzt ist es nämlich ganz billig. Ja, früher hat ein EU-Patent 40.000 bis 50.000 Euro gekostet. Jetzt gibt es dieses EU-Einheitspatent, das kostet nur noch 4.500 Euro. Was wird geschehen? Jeder Blödsinn wird patentiert. Ja. Mhm. Und macht es noch schwieriger.
Ich sehe da gerade einen Zuckersteuer, der ist sicher noch nicht patentiert. Kann man sicher was erfinden, dass dann alle Kaffeehäuser abkischen.
Ja, jetzt habe ich uns ein bisschen runtergebracht mit dem Thema. Hm?
Vielleicht ein kleines Happy-Thema zur Abwechslung?
Mach mal.
Wolltest du nicht über Paranoia?
Ja, das habe ich jetzt, ich habe das als Abschlussthema.
Okay, also dann frage ich ganz konkret den Herrn Motz. Herr Motz, was haben Sie in letzter Zeit gespielt, computermäßig?
Ich habe mich ja aufgrund dessen, dass ich mit einem Spiel namens Groll in Kontakt gebracht wurde. Ich
schäme mich.
Ja. Wieder mal überdurchschnittlich viel damit auseinandergesetzt und bin auch des Öfteren gestorben. Und ich habe es übrigens noch immer nicht durchgespielt.
Ah, Kollege, ja.
Kollege. Ja, aber ich habe ein paar. Ich spiele das Spiel ja online mittlerweile.
Mhm. Und im Textmodus nehme ich stark an? Oder
gemischt.
Schon im Teilsmodus?
Gemischt, also im Teilsmodus und im Textmodus. Wobei ich sagen muss, bis vor kurzem bin ich im Teilsmodus noch am weitesten gekommen.
Ach, also, obwohl du eher ein Textmodus für die Schießt bist.
Also im Textmodus habe ich noch am längsten überlebt.
Ach, hast du länger überlebt.
Ja, okay. Aber jetzt habe ich vor kurzem auch ein bisschen die Web-Tiles, wenn du sie kennst.
Ja. Vielleicht sollte man da kurz erklären, was wir da eigentlich reden, damit es nicht ganz so unverständlich wird. Also Crawl oder Dungeon Crawl ist eben ein sogenanntes Roguelike. Mods, du korrigierst mich, wenn ich was falsch sage.
Ja, natürlich.
Wo man halt in der Draufsicht üblicherweise einen Klammeraffen sieht, der in einem Labyrinth aus Rufzeichen und Bindestrichen herumrennt und dann ein großes D fertig macht, was dann ein Dog ist oder ein kleines I aufhebt, was dann halt irgendwas anderes darstellt. Und das ist dieser Textmodus von sogenannten Dungeon Crawlern.
Hm. Wer sich gar nicht auskennt, kann eine CAE-Folge dazu hören.
Genau, Podcast. Die ist sehr, sehr lieb mit NetHack. Und es gibt eben auch den Tiles-Modus, der grafisch etwas ansprechender ist. Da sieht man dann so kleine, handgepixelte 16x16 Teile-Grafiken, wo man sich eigentlich schon ganz gut vorstellen kann, okay, das ist ein Zwerg, das ist ein Knochen, das ist ein Monster, das ist eine Wand.
Das ist ganz liebevoll gemacht bei Crawl, weil sich ja auch das Aussehen je nach deiner Kleidung auch dann verändert.
Genau, also dein Charakter, wenn er einen Helm auf hat mit Hörnern, siehst du das auch. Und
wenn dein Charakter Hörner bekommt, dann sieht
genau,
man das ebenfalls.
Genau, du mutierst eigentlich oft.
Was ich ja bei Crawl selber, ich habe NetHack früher auch lang gespielt, bevor ich auf Crawl gekommen bin. Und die Mutationen sind ja ein schöner Faktor. Crawl generell auch viel komfortabler zu bedienen als NetHack. Du musst ja bei NetHack ja jeden Schritt, also ich gehe jetzt zu einer Türe, schaue mir die Türe mal an, dann öffne ich die Türe, es ist verschlossen, ich muss sie irgendwie aufknacken oder aufsperren, dann
auftreten. Ne? Also du hast viele Tastenkombinationen eigentlich wissen müssen oder sehr viele Menüs.
Und für Crawl kann man quasi mal einen großen Teil der Zeit auch mit zwei Tasten spielen, wobei man dann auch dann relativ schnell stirbt, wenn man dann unachtsamerweise.
Ich meine, spielst dann auf die Taste für Auto-Explore, also man drückt auf O und der Charakter rennt so lange herum, bis eine Falle oder ein Monster trifft oder nicht mehr weiß, wo er hingeht.
Ab dem Zeitpunkt,
das Luxus-Feature.
Ja, also du kannst spielen lassen.
Ja, es wird erkannt alles, er sammelt dann auch über eine Auto-Pickup-Konfiguration, die man im Spiel nachher selber leicht adaptieren kann, sammelt er die Gegenstände ein, die du haben willst. Und er läuft herum, erkundet, wenn er was sieht, dann bleibt er stehen und du kannst weiter drücken, er erkundet weiter, bis er einen Gegner trifft. Und dann kommt die andere Taste ins Spiel, nämlich der Tabulator. Das ist halt Auto-Attack. Dann wandert er zu dem Gegner hin.
Hey, die kenne ich gar nicht. Obwohl ich das seit 3 Jahren jede Nacht spiele, das Spiel.
Dann geht er zum Gegner
und
hin
ihn.
Und attackiert ihn. Mhm. Den nächstbesten Gegner, den er sieht. Bis ein kritischer Gesundheitsgrad erreicht wird.
Siehst du, ich depp attackiere nämlich immer, ohne zu schauen, und sterbe schon beim Attackieren.
Darauf komme ich noch. Bis ein gewisser kritischer Gesundheitszustand erreicht wird, wo er dann sagt, ja, du bist halt zu kaputt, um jetzt einfach so unüberlegt zu kämpfen.
Also er warnt dich noch, dass das jetzt
ein schlechtes Ding ist. Ja, man kann auch nachher nicht
mehr. Du kannst nicht mehr,
okay. Da kannst du nachher nicht mehr. Das ist ja auch der Unterschied auch zu NetHack und Crawl unter anderem. Dass Crawl viel mehr Informationen hergibt. Du erfasst viel mehr über die Dinge, die sich um dich herum abspielen und es lässt dich halt nur ganz selten wirklich aus purer Dummheit sterben, weil wenn man in NetHack in die Lava reinmarschiert, dann geht man halt in die Lava.
Und bei Crawl zum Beispiel kannst du in die Lava eigentlich gar nicht reingehen.
Er fragt dich halt zumindest dreimal und du musst auch wirklich, glaube ich, Ja ausschreiben oder sowas in der Richtung, dass quasi die Absicht.
Oder wenn du in eine Falle hineinsteigen willst, die du schon entdeckt hast, musst du auch wirklich
dezidiert sagen. Ja, zumindest bei den ganz bei den ganz schlimmen Fallen, die es ja dann in weiterer Folge im Spiel auch gibt, musst du auch ja, also auf Englisch ausschreiben.
Yes.
Glaube ich auch case-sensitive, mhm, ne, damit du auch wirklich in diese Falle reingehst. Ne?
Und vielleicht sollte man dazu sagen, man kann halt grollt oder spieltypisch, man kann halt entweder so einen Nahkämpfer spielen, der alle haut, oder einen Fernkämpfer oder Zauberer oder halt eine Mischung, mhm, aus allen. Mhm. Und
aber nicht ablenken, weil so, wir sind noch bei diesen zwei Tasten.
Okay.
Dass, wenn du nämlich diese Tabulator-Taste drückst, ich habe es probiert, mit dieser, auf diese Art und Weise zu spielen, du stirbst öfter dadurch.
Das also ist, trotzdem dann?
Nein, auch öfter, weil du dann, aha, wirklich auch teilweise unüberlegter agierst.
Also du meinst, du tust dich selber das Denken abgewöhnen?
Ja, du wirst ein bisschen
schlampiger.
Du tust dabei fernschauen oder wegträumen.
Ab dem Zeitpunkt, wo er schreit, du hast jetzt nur mehr wenig Energie, bist du teilweise schon in einer ziemlich ausweglosen Situation.
Also du hättest erst gar nicht so viel Auto andecken sollen.
Auch gar nicht in diese Richtung gehen, in die wäre und so weiter. Beim Auto-Explorer selber, das ist ein cooles Feature, da bleibt er stehen ab dem Zeitpunkt, wo er den Gegner sieht. Kannst du immer noch einen Schritt zurückgehen, wenn er dich nicht schon gesehen hat oder so. Aber
ja. Kannst du erzählen, was ist derzeit deine Lieblingskombination aus Klasse und Rasse und Glaube? Also man kann ja Rasse wählen, Beruf, Anfangsberuf und dann auch noch einen Gott, dem man folgt und der halt Vor- und Nachteile hat. Hast du da was? Ich glaube, das letzte Mal, wie wir geredet haben, warst du so ein mutierender Teufelsspawn, so ein Dämonsspawn, der ständig mutiert.
Ich habe mich am Anfang, das war glaube ich der allererste Charakter, der mich angesprochen hat, der Dämonsspawn. Also ein Mensch-Dämon-Hybrid, der über Laufe seiner Erfahrungslevel dann automatisch zufallsgenerierte
Mutationen
kriegt. Dasselbe mit dem als Chaosritter natürlich, um noch ein bisschen Zufall dazu hinzuzufügen. Also der Pantheon ist ja ziemlich interessant auch bei.
Also du hast einen Gott gehuldigt, der eigentlich auch dauernd zufällige Geschenke gibt, die gut oder schlecht sein können.
Auch wenn er glücklich ist, dich dann teilweise bestraft, sonst wäre es ja kein echter Chaosgott.
Und das hat dich sozusagen unterhalten, also das war das, dann für dich dann nicht
klar. Das hat mich unterhalten und man findet halt dann auch Wege, diese Gottheit zu unterhalten in weiterer Folge, was auch wichtig ist. Ist aber eine sehr anstrengende Art und Weise zu spielen und auch.
Wenn ich dich richtig verstehe, wenn man zum Beispiel einen Gifttrank trinkt, was man normalerweise nicht tut, das unterhält, also das freut die Gottheit dann, weil sie es lustig findet.
Vor allem, wenn man gerade vom Gegner steht und wenig Energie hat.
Dann muss er mehr. Und dafür gibt er ihm dann manchmal was Schönes.
Er hat mir einmal sogar, hat er mich wieder auferstehen lassen.
Echt?
Das hat mich dann äußerst gewundert.
Das freut man sich.
Da bin ich gestorben, er hat gelacht und hat gesagt, ja, nicht mit meinem lieben Spielzeug und hat mich wieder zum Leben erweckt.
Jackpot,
ja, aber kurz darauf hin, was sowieso egal ist.
Und was ist deine jüngste sozusagen Lieblingskombo? Oder?
Ich tendiere oft dazu, waffenlos zu kämpfen und rüstungslos.
Das geht übrigens, es gibt die Monk-Klasse, also die so Bruce Lee-mäßig genau das kann.
Ja, ich habe derzeit, versuche ich einen Draconier-Mönch. Mhm. In Richtung Jiva zu bewegen, also zur Schleimgottheit.
Also zur Erklärung, ich glaube, damit kann man es auch schon wieder beenden. Monk ist einfach einer, der sich auf waffenlosen Nahkampf spezialisiert, so Tritte und Faustschläge. Und Jiva ist der Gott des Schleims, oder?
Ja,
da gibt es so Schleimtempeln. Und was hat der für Fähigkeit? Ich glaube, man kann dann, wenn man gehaut wird, spawnt man so Schleimbatzeln, die dann für einen kämpfen.
Ja, das ist jetzt nicht, das ist nur eine der Mutationen, die er dir geben kann. Also er ist halt einer, der dich adaptiert und du hast die Möglichkeit, schlechte Mutationen zu entfernen, was eine sehr gute ist. Mit der.
Und er mutiert dich aber
auch. Regelmäßig und.
Also du kannst dann plötzlich Feuer speien oder fliegen oder bist dann plötzlich halb so gescheit wie vorher, was ein bisschen peinlich ist.
Ja, aber es gibt, der Preis dafür ist halt auch sehr hoch, weil die ganzen Ebenen werden halt konsumiert von Schleimmonstern, die alle Items auffressen.
Aber das macht dir ja nichts, weil du kämpfst ja waffenlos, ne?
Das ist deswegen, werde ich einmal so eine Art. Ich habe es einmal geschafft, mich jetzt mal mit der Jiva anzufreunden. Mhm. des Öfteren den Tempel schon angetroffen, aber da war es mir zu riskant, meine damalige Gottheit noch zu wechseln. Mhm. Wo ich relativ weit gekommen bin, waren auch die, habe ich Assassinen gespielt mit der Aschensen, wer ist jetzt die Aschensenarie?
Der Gott des Fluges, da wusst verflucht.
Genau, ja, den habe ich sehr gern gehabt. Mhm. Der hat mich ziemlich weit gebracht. Da habe ich auch zum ersten Mal die Oberlevel-Grenze eines Charakters erreicht.
Echt? Warst du so gut?
27 bin ich drauf gekommen. Level hat der Charakter.
Ja, nicht schlecht. Das steht mir noch bevor.
Und war auch schon ganz unten, habe so ziemlich viel schon geklärt und bin wie immer dumm gestorben, ne? Wie es so üblich ist bei solchen Spielen.
Das dürfte aber, das haben Sie beim CAE nämlich auch erwähnt, dass man immer an der eigenen, also dass man oft daran an sich selber zweifelt, wenn man aus eigener Dummheit stirbt. Also insofern, dass man immer überlegt, ach, und hätte ich diesen Trank und diese Kombination und das genommen?
Man kommt auf Möglichkeiten auf jeden Fall drauf, die einen dann das quasi Leben gerettet hätte. Bei mir persönlich ist es oft die eigene Gier, die mich umbringt. Ja, die Sachen zu sparen, die jetzt, wo man jetzt nicht sparen sollte.
Also diesen Heiltrank für später aufheben.
Den Heiltrank für später, und das riskiere ich jetzt noch, diesen einen Schlag, und das wird sich eh ausgehen, bis jetzt hat er mir eh nicht so wehtan und zack, bumm, bist du tot. Oder da kommt irgendwo noch was anderes Ungünstiges, irgendein Gegner, den man übersehen hat. Es ist jetzt zwar alles nur rundenbasierend und keine Echtzeit, was ich persönlich sehr angenehm finde, weil man kann aufstehen einfach und gehen oder...
Wobei ich finde, ganz konkret, man kann eigentlich nicht aufstehen und gehen, weil ich merke das bei mir selber, wenn ich Roll spiele, dann ist immer schnell 2 Uhr nachts und oh, ich wollte nur 5 Minuten spielen. Und
ja, das, ich habe ein ähnliches Gefühl, aber ich gebe jetzt meine Spielzeiten nicht preis. Okay,
okay. Also wir hoffen, du schläfst noch regelmäßig.
Ja.
Na gut, danke Mods für diese hellen Einblicke.
Jetzt aber.
Paranoia.
Dann erzähle ich was. Ich muss ja wirklich aufpassen, was ich erzähle. Ja, weil es könnten ja Mitspieler
auch so, die Sendung haben.
Ich weiß ja schon ganz sicher, dass der Spielleiter schon die Folgen, wo er im Inhaltsverzeichnis liest, es kommt Paranoia vor. Mhm. Die hört er sich an. Mhm. Deswegen.
Verwirrung.
Ja, genau. So. Paranoia in der Paranoia.
Ah, so. Ja.
Ich streue gezielt falsche Informationen.
Die aber auch richtig sein könnte, man weiß ja nicht. Ne?
Ja, vielleicht. Ja, wir haben uns jetzt zum, ich weiß es nicht, vierten Mal, glaube ich, getroffen. War es zum vierten Mal oder zum dritten Mal?
Vierten.
Mhm. Wir sind jetzt in einem fortgesetzten Abenteuer, das heißt,
Das erste schon hinter euch.
Genau, der Spielleiter schaut schon so, dass ein Abenteuer sich, bis jetzt war das so maximale Länge 2 Abende, aber eigentlich ein Abend war jetzt so das letzte Abenteuer so angesetzt. Und das ist jetzt eine Kampagne, das heißt, die Abenteuer hängen so ein wenig zusammen.
Und nimmst du dann deine Erfahrung und deine Fähigkeiten und so mit?
Natürlich, das ist ja auch ein Teil, der schon noch Zeit in Anspruch nehmen kann, dem aber nicht zu viel an Zeit einräumen sollte, dass man Ausrüstungsgegenstände bespricht, die man bekommt, das gewisse Looten, was man von Rollenspielen kennt, was man halt mitgenommen hat. Und es gibt natürlich nach jedem Auftrag, den man erledigt, vielleicht noch kurz für die Hörer, die das vielleicht zum ersten Mal mitkommen, Paranoia ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel in einer futuristisch-dystopischen Zukunft, und die Mitspieler sind Troubleshooter für den Hauptdiktator, der ein Computer ist. Genau, richtig. Und das Spiel baut darauf auf, man hat 6 Klone, man stirbt leicht und jeder spielt eigentlich auch ein bisschen gegen jeden, weil man gehört einer Geheimorganisation an und die Ziele widersprechen sich. So.
Und hast du gesagt, der Spielleiter gibt dir Ziele, die deine Mitspieler nicht wissen. Also du hast eigentlich nie richtig den Durchblick, was deine Mitspieler im Schilde führen und wie du sie
sabotieren. Genau, der Spielleiter hat die perverse Doppelrolle. Er ist einerseits der Computer, das heißt, er ist so eine Ingame-Rolle, und andererseits eben der Spielleiter. Und es gibt ja verschiedene Verbrechen in dieser Ding. Also man darf kein Mutant sein, man darf keiner Geheimorganisation angehören, man darf nicht unglücklich sein. Man ist Mutant natürlich, man gehört einer Geheimorganisation an, und die Geheimorganisation möchte auch, dass du gewisse Ziele für sie erledigst.
Dieses man darf nicht unglücklich sein, das erinnert mich aber jetzt sehr an die reale Welt, weil du darfst derzeit du darfst nicht in einer Geheimorganisation sein, sonst bist du Terrorist, du darfst nicht unglücklich sein, weil sonst bist du gesellschaftlich nicht tragfähig.
Ja, nicht umsonst, 1984 angelegt, also diese Parallelen kann man sicher heute auch mannigfaltig finden, ja.
Ich glaube, du musst alles rausschneiden aus dem heutigen Podcast. Das könnte gefährlich werden. Das
ist gefährlicher Pflaster. Und ja, das jetzige Abenteuer kann ich ja kurz beschreiben. Der Auftrag war, eine alte, verlassene Raketenstation zu besuchen und schauen, ob die fit ist, um halt in einem Notfall zu funktionieren und nukleare Sprengköpfe dann auch wirklich abzuschießen. Wir kommen dorthin und so beschriebenerweise ist es halt die totale Bruchbude. Gleich einmal in radioaktivem Wasser steht man halt dorthin. Am Hinweg sind wir geflogen, schon mit einer kompletten kaputten Flugmaschine. Und ja, man kann schon sagen, ich habe ja beschrieben, es spielt ja eigentlich gegeneinander, wir waren bis jetzt zu höflich. Mhm. Und jetzt merkt man so langsam, okay, die
Fronten. Fallen die Hemmungen
oder so. Also die Flugmaschine haben sich schon so ein paar Leute verabschiedet vorzeitig und die anderen waren halt noch in der Maschine und so. Also man beginnt schon so ein bisschen die Fühler Richtung gegeneinander auszustrecken. Und das Lustige war, wir sind halt dann dort rumgelatscht und es gibt dann im Grunde drei Sprengköpfe, drei Raketen, jeweils mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet, mit denen man sich unterhalten muss. Und,
die sprechende Bombe.
Ja, die sprechende Bombe, klassisch, von Darkstar gibt es ja auch die sprechende, es werde Licht irgendwie dann am Ende explodiert. Und wir müssen halt durch Gespräche herausfinden.
Ein kleines.
Man muss durch Gespräche herausfinden, ob diese Rakete eigentlich, ob diese Raketen noch sauber im Oberstübchen sind.
Ob es intelligent ist.
Ja, intelligent, ja, aber wir wissen es ja
so, Smart Bomb,
seit Hale und so, diese künstlichen Intelligenzen haben die Eigenschaft, oft sich in logische Fehlschlüsse zu verrennen. Und da ist uns das Schicksal des, also das Gefüge des Abends zugute gekommen, weil dann hatten wir noch überraschend einen Besuch in unserer Gruppe, der später dazu gestoßen ist. Und den haben wir dann gebeten, die Rollen dieser drei künstlichen Intelligenzen zu übernehmen. Was sehr spannend war, weil er kannte Paranoia und dieses Pen and Paper System gar nicht und hat, glaube ich, auch solche Spiele noch nicht gespielt. Und er hat halt vom Spielleiter kurz mal die Rollenbeschreibungen bekommen, wie die halt so ungefähr funktionieren, diese AIs. Und
das hat dann funktioniert?
Er hat sich da reindenken können? Hat dann umgesetzt. Zuerst hat er gemeint, ist er sich ein bisschen affig vorgekommen, irgendwie so zu schauspielen. Aber am Ende hat das alle dann nochmal motiviert, weil er hat das wirklich exzellent gespielt.
Und so als Spieler lebt man dann schon drinnen, wie in einem Theaterstück jetzt sozusagen? Oder stehst du die ganze Zeit so ein bisschen distanziert da?
Halb. Du musst das halt gut abwägen. Mhm. Wenn du jetzt zu viel Real Life reinliegen lässt.
Ist nachher echt böse dann auf
einen. Nein. Insofern, dass es das Spiel dann aufhält. Mhm. Also wenn du zu viel Meter und so und dazwischen aussteigst, dann bist du nicht drinnen. Mhm. Andererseits sind jetzt auch nicht die Hardcore-Gamer, die jetzt da schon voll verkleidet und dann schon nur in der Rolle sind. Also das ist es bei Weitem auch nicht. Ja. Das war auf jeden Fall lustig. Also eine Persönlichkeit kann man vielleicht so erzählen. Die eine Bombe hat sich zum Beispiel so als Künstler gehalten und hat dann irgendwie schon gemeint, ob es irgendwie, keine Ahnung, eher als die Selbstreferenz, ich weiß nicht genau, was die Motivation war von dieser Bombe. Ja, aber von der war offensichtlich irgendwie, dass sie nicht gut funktioniert. Man muss sich dann halt überlegen, warum schaltet man einen nuklearen Sprengkörper ab? Und da muss man sich halt schon in-game überlegen, man muss es ja später dann vorm Computer rechtfertigen, warum man diese Bombe abgeschaltet hat. Das heißt, es zählt eigentlich nicht wirklich, ob sie wirklich verrückt ist oder nicht, sondern man muss eigentlich dann nur später argumentieren können nach dem Debriefing vorm Vorgesetzten, okay, wir haben sie ausgeschaltet deswegen. Und irgendwie wollte die dann auch angebetet werden, dann habe ich ein Konstrukt ausgenutzt, was es im Spiel gibt. Man kann Actionfilmpunkte sammeln, indem man sich wie in einem Film verhält. Wir haben sie dann halt wie im Planet der Affen mal kurz angebetet. Das hat der Bombe auch ganz gut gefallen und ja, so stolpern wir durch irgendwie. Ganz zu Ende haben wir es eh nicht gebracht, das Adventure, wir werden bald wieder ein Treffen und ja, ich werde dann weiter berichten, wie das dann so weiterläuft.
Und also diese Paranoia-Abende werden langweilig oder kommst du
jetzt
so langsam rein oder
ist es halt so dahin? Im Gegenteil, ich glaube, wir haben jetzt gerade einen Punkt erreicht, wo man die Möglichkeiten des Spieles so ein bisschen erkennt, indem man seine Fähigkeiten sinnvoll einsetzt und auch weiß, wie die Umwelt miteinander interagiert. Mhm. Und das ist halt bei Paranoia am Anfang nicht leicht zu durchschauen, dass eigentlich jeder gemein ist.
Mutz, was sagst du dazu?
Also ich genieße die Zeit sehr und das ist sehr zielgerichtetes Spiel.
Ja.
Also das sind Sessions, die halt so über von 4 bis 6 Stunden funktionieren. Und es hängt auch sehr vom Abend ab, wie gesagt, wenn jetzt zu viel unterbrochen wird und über andere Themen die Leute dann zum Quasten anfangen, dann bricht das halt ein bisschen die Atmosphäre.
Und ihr seid da ja mehrere Leute, oder?
Es ist in eine fixe Runde
mittlerweile.
Und wie gesagt, ein zufälliger Gast hat sich mal als positive Erweiterung erwiesen. Das macht im Prinzip konstant Spaß, sage ich einmal. Und
aber über jetzt 4 oder 6 Stunden, ist es dann so, dass der gerade spielt oder würfelt oder mit dem Spielleiter diskutiert, hast du dann so als nicht gerade dran sein, da das Gefühl, jetzt ist ein bisschen Fahrt, bis du endlich wieder dran bist?
Du hast oder die Möglichkeit, mit deinen Mitspielern zu reden. Unentdeckt, also das kommt dann nicht auf. Ja. Du kannst Bier trinken währenddessen. Es ist so viele Möglichkeiten, die der Abend mit sich bringt. Ja.
Oder die es nicht fahrt, sozusagen.
Ja, selten.
Ja.
Also, wenn, dann dürften die auch gar nicht fahrt sein, weil ich habe die Verpflichtung, glücklich zu sein.
Ah, ja. Zu dem Zeitpunkt. Apropos Verpflichtung, glücklich sein, da kommt das neue Bier. Gut getimt. Also, ich höre so raus, ihr könnt das eigentlich beide empfehlen.
Ja, bis jetzt macht es sehr viel Spaß. Irgendwie ist es sehr kreativ.
Keine Ahnung. Ein schönes Kosten-Nix-Hobby, ne? Bis auf das Regelbuch wahrscheinlich.
Ja, genau.
Okay.
Prost. Hätte ich mir nicht gedacht.
Prost.
Prost.
Prost. Internet.
Schon wieder gesagt. Verdammt, ja, zum zweiten Mal habe ich Prost gesagt. Ich muss das
du abhalten. Darfst nicht Prost sagen, hat dir dein Computer vorgeschrieben? Oder?
Nein, nicht also. Der Computer, aber ich habe mir eigentlich vorgenommen, das Prost wegzulassen.
Ah.
Und zu ersetzen gegen Random.
Random.
Random-Trinksprüche.
Okay. Ja, dann danke euch beiden für diese Einblicke. Also ihr habt mir den Mund wässrig gemacht. Ihr habt zuerst zweimal so Rollen gespielt ohne Computer, aber das klingt nach lustig.
Ja, ist auf jeden Fall nett. Also wenn man nicht so sehr... Also es geht ums Geschichten erzählen, das ist das Schöne dabei.
Steht noch was in deiner Liste, Gregor?
Ich habe nur noch...
Du hast doch so viel reingepostet.
Ich habe schon viel reingepostet, aber das war eh hauptsächlich das...
Das schon...
Schauen wir mal noch. Vielleicht sind wir dann ja schon langsam am Ende. Nicht im Pocket, sondern...
Wir haben auch brav 90 Minuten geredet.
Ja, eben. Das war am Ende ich gelesen. Abschließendes Urteil. Sweet Tooth habe ich fertig gelesen. Aber das kann ich auch das nächste Mal erzählen. Würde ich sagen.
Harald, hast du irgendwas zum Ankündigen? Irgendein, wo jeder hingehen sollte? Irgendeine Robotmesse? Oder warst du auf der letzten?
Dieses Wochenende.
Ja, war da nicht eine?
Jetzt ist sie gerade.
Gewesen. Ist die erst?
Nein, die war schon. Wochenende.
Und du warst?
Nein.
Aha, ich auch nicht.
Damit.
Ich wollte hingehen, aber irgendwie dann habe ich keine Zeit gehabt.
Tja, wie nennt man das? Wir reden darüber, dass wir etwas nicht gemacht haben.
Fail,
ja. Na gut, dann würde ich sagen, wir künden den nächsten Bierdacher-Podcast an.
Mhm.
98.
Nur noch 2 Folgen dann im Jahr danach.
So wie kalt es derzeit ist, wahrscheinlich wieder hier beim Garib, Westbahnstraße 35a, Montag 19.30 Uhr. Das ist dann der...
Ostermontag.
Der Ostermontag.
Mhm.
Bist du da? Oder?
Ja, definitiv.
Ja, also jede Woche. Gut.
Gregor,
Mods, ein schönes Schlusswort.
Ja, fangt nicht zum Grauspielen an.
Du weißt, wovon du redest. Ja.
Aber wenn der Horst so lieb ist und den Link für die Webtiles vielleicht postet, dann...
Freue mich, wenn andere auch.
Kann man sich informieren.
Kann man sich informieren.
Na dann.
Okay.
Tschüss Leute, viel Spaß.
Neues All-Time High, 74,90 US-Dollar.
Neues Difficulty All-Time High, Anstieg um 38%.
Al Gore ist jetzt ein Fan von Bitcoin.
Die FinCEN gibt eine Guidance für Bitcoin heraus.
Bitcoin ist auf Bloomberg, wieder mal.
Kapitalverkehrskontrollen in Zypern.
Und Mike Hearn über dezentrale Blacklists zur Kriminalitätsbekämpfung.
Und zu guter Letzt unser nächstes Treffen im MetaLab am 2.4.
Ja, hallo, guten Abend, Andreas.
Hallo Andreas und hallo liebe Hörer zu einer neuen Ausgabe von unserem Bitcoin-Update. Ja, diese Woche wieder sehr ereignisreich. Also
ja, wir schreiten voran mit unserer Kursentwicklung. Wir haben wieder mal ein neues All-Time-High.
Und was für eines?
74,90 dieses Woche.
Genau, ja. Also das heißt, wir haben nicht nur in dieser Woche 50 Dollar, nicht nur 60 Dollar, auch 70 Dollar durchbrochen, ja.
Also es wird immer schwieriger, Bitcoins irgendwo herzubekommen. Aber so ist das, wenn die Leute dann hineinkippen darauf.
Ja, es ist sicher auch jetzt bedingt durch die Nachrichtenlage, also politische Situation, Finanzsystem in Zypern, Kapitalverkehrskontrollen, ja.
Ja, also man kann definitiv sagen, dass Bitcoins im Moment die sicherere Anlageform sind als zypriotische Bankkonten. Davon kann man jetzt mal kurzfristig zumindest mal ausgehen, dass das in jeder Hinsicht überlegen ist.
Und einige denken sich vielleicht auch jetzt in Spanien oder Italien, dass es vielleicht auch dort die sicherere Anlage wäre. Wer weiß, wie es weitergeht. Mhm,
genau. Ja, und du hast einiges zusammengetragen, wo es überall neue Oldtime-Highs gegeben hat.
Mhm, ja. Also einerseits bei den Wikipedia-Statistiken, also Wikipedia-Artikel-Zugriffen auf der englischen Wikipedia zum Thema Bitcoin haben wir ein neues All-Time-High von ca. 54.000 Zugriffen pro Tag und das liegt gut 60% über dem letzten All-Time-High im Juni 2011 und das ist doch relativ beachtlich.
Ja.
Allerdings, ja, der Kurs ist auch über 60%.
Ein interessantes neues All-Time-High ist die Anzahl der Menschen, die auf die Verifikation warten bei Mt. Gox. Das sind jetzt über 5.500 Menschen, die jetzt darauf warten, nur neues Geld hineinlegen zu können.
Genau, ja. Also, was haben wir noch? Ja, genau, natürlich mit dem Kurs haben wir jetzt auch ein neues All-Time-High von der Market Cap erreicht, eine Marktkapitalisierung. Erstmals über eine Dreiviertel Milliarde Dollar, 750 Millionen US-Dollar geknackt, was ja die nächste große Hürde zu einer Milliarde wird sicher dann wieder interessant werden, wird wieder viel Presse generieren.
Das ist dann so circa bei 100 US-Dollar, oder?
Ja, ein bisschen drunter. Also wir haben jetzt schon über 11 Millionen Bitcoins im Umlauf, glaube ich. Mal kurzer Blick, wie viele haben wir? 10,947 Millionen Bitcoin.
Ja, ich denke aber auch, dass wenn das sozusagen gleichzeitig passiert, ungefähr, dass sozusagen 100 US-Dollar pro Bitcoin und gleichzeitig eine Milliarde Market Cap, dass das sozusagen gemeinsam eine ganz große Ladung an Interesse noch zusätzlich wecken könnte.
Auf alle Fälle, ja. Also das wären 91 US-Dollar in etwa. Dann hätten wir das erreicht, ja.
Ein ganz tolles All-Time-High, beziehungsweise was noch unaufhaltsamer wächst als der Preis, ist die Hash-Leistung im Netzwerk durch die ASICs.
Genau, ziemlich massiver Anstieg.
Ja.
Ca. 38%. Auf mittlerweile 6,7 Millionen.
Ja, also unser der Chart, wo ich das immer check, bitcoin.zipa.be, also .zipa.be, der hat jetzt die Skala gewechselt auch. Das ist immer der, gibt's diesen Running Gag, wir brauchen ein größeres Boot, wenn der Wahl kommt, we're going to need a bigger chart. Genau. Wir brauchen einen größeren Chart für die Difficulty.
Bitcoin sprengt wieder mal alles.
Also nicht der Wal, der Hai, im weißen Hai, glaube ich, sagte das. Wir brauchen ein größeres Boot, wir brauchen einen größeren Chart.
Genau, ja. Ja, teilweise war die Linie schon nicht mehr zu sehen, das kann ich mich erinnern. Also wenn du
Kein
Super-B, da hast du dann nur mehr so raten können, dass es jetzt wohl drüber ist, ja, weil es einfach... weil es oben rausgeschossen ist.
Ja. Also anscheinend dürften jetzt doch einige ASICs jetzt wirklich angeschlossen werden. Ist wahrscheinlich auch natürlich ASIC-Miner, aber ich glaube vor allem, das sind die Avalons, die zu Hause bei den Leuten auftreffen, oder? Die jetzt auf alle Fälle, im Netzwerk dazukommen, genau.
Also vom Batch 2 weiß man noch nicht wirklich was, aber Batch 1 mit den 300 Units dürfte schon ziemlich fertig ausgeliefert worden sein, ja. Ging von Butterfly Labs immer noch Funkstille, die dürften einige Probleme gehabt haben, also neue Probleme, das hatten sie ja schon öfter, die zur Verzögerung geführt haben. Das Beunruhigende jetzt ist, dass sie jetzt schon über eine Woche oder so auch nichts mehr drüber geschrieben haben. Also, das heißt,
also sind sie jetzt komplett untergetaucht oder?
Untergetaucht würde ich nicht sagen, aber es gibt
die Website gibt's noch.
Die Website gibt's noch und da gibt's auch eine kleine Neuigkeit. Also es gibt jetzt für alle, die vorbestellt haben, gibt's wieder eine Account-Page. Das heißt, man kann sich einloggen dort und da zumindest mal checken, ob seine Adresse stimmt und solche Sachen und ob die Order dort registriert ist. Ja, also das ist seit kurzem wieder zugänglich. Ja. Und weil sie auch noch geschrieben haben, dass sie das scheinbar noch händisch irgendwie einarbeiten müssen. Ich habe geschaut, bei mir, da war zum Beispiel alles nach dem ersten Umlaut war abgeschnitten. Ja, also das heißt, sie haben da einige Probleme. Aber sie sagen eh, dass sie das händisch einarbeiten müssen noch. Und ja, keine Ahnung, was sie das letzte Dreivierteljahr gemacht haben.
Aber, also du wartest auf deine Butterfly Labs, meiner.
Ja, genau, richtig. Ich habe deinen gerne bestellt, ja.
Hast du andere auch bestellt oder nur Butterfly Labs?
Nein, ich habe nur bei Butterfly Labs damals bestellt, ja. Das war wieder einmal schlechte Entscheidung natürlich, ja, im Nachhinein gesehen. Aber das habe ich eher schon.
Darf man sich über sowas nicht ärgern.
Genau, ja. Nur ich hätte es ja wissen können, weil wenn man sich im Nachhinein ausrechnet, ja, die Sachen, die man in Grafikkarten miner oder so, wenn man da was investiert hat und im Vergleich dazu, wenn man Bitcoins gekauft hätte, wäre man wahrscheinlich da auch besser ausgestiegen, ja. Aber ja. Wer weiß.
Ja, wer weiß. Wie sich das nicht alles noch rentieren wird oder was da nicht alles noch Interessantes passiert.
Genau, ja.
Wozu sein Miner denn überhaupt gut sein kann. Macht ja auch für ein schönes Dekorgegenstand im Wohnzimmer.
Eigentlich. Genau, richtig. Ja.
Genau. Alles klar. Okay, wir haben einen neuen prominenten Bitcoin-Fan dazu bekommen.
Genau, ja.
Al Gore hat sich dazu geäußert. Hast du das mitbekommen, wo das war? In welchem Kontext er das gesagt hat?
Das war auf einer Konferenz, glaube ich. Warte mal kurz. Auswendig weiß ich es jetzt auch nicht mehr.
SXSW oder so? Kann das sein? South Cross South West, glaube ich, heißt diese Konferenz. Okay. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, das war die einzige zu große Konferenz. Ist der da? Ja, der war auf dieser Konferenz, der Al Gore.
Also er hat noch, bei dem Tweet ist noch PYMNTS angegeben. Und das ist irgendeine What's Next in Payments.
Okay. Innovation. Das dürfte was anderes sein. Na, dann dürfte der auf vielen verschiedenen Konferenzen herum gondeln, der Herr Gore.
The largest money transfer conference on the West Coast. Da dürfte er gewesen sein. Und da hat er getweetet, I'm a big fan of Bitcoin.
Na, er selber hat nicht getweetet. Ich glaube, er hat nur gesagt, oder? Auf der Bühne.
Ich glaube, er hat selber getweetet.
Dann müsste er sich halt auch ein Ding finden lassen.
Warte mal. So. Okay, stimmt, ja. Es wurde von jemand anderem getweetet, aber als Zitat von ihm. Also er dürfte das eben auf der beim Panel dort gesagt haben. Ja. ja. Ein neuer Fan. Und wenn wir schon bei amerikanischen Regierungskreisen oder Politikerkreisen sind.
Oder bei neuen Fans von Bitcoin.
Ja, ich weiß nicht, kann man das so nennen?
Also ja, die FinCEN, die Financial Crimes Enforcing Network, oder heißt das?
Enforcement Network, ja.
Ja, also die kümmern sich um die Sicherstellung von Kriminalität. Die stellen sicher, dass es Kriminalität im Finanzwesen gibt, sozusagen.
Genau, richtig, ja. Ja.
Die haben eine Guidance herausgebracht. Das ist kein Gerichtsurteil und kein Gesetz. Das ist mehr eine, so würden wir das Gesetz lesen, wenn wir gefragt werden würden, Geschichte. Die haben sich ganz ausführlich auch zu virtuellen Währungen geäußert.
Genau, ja. Und das ist, die haben sich explizit zu Bitcoin auch geäußert. Also das heißt, es kommt wirklich Bitcoin vor.
Also im Ursprungstext nicht, glaube ich.
Nicht? Aha, okay.
Nein, nein. Ich glaub, da ist immer nur von Virtual Currencies die Rede. Das Wort Bitcoin kommt in dem Text gar nicht vor, aber es kommt, es gibt Centralized Virtual Currencies und dann gibt es noch Decentralized Virtual Currencies. Als Abschnitt, was de facto synonym mit Bitcoins zu werten ist.
Okay.
Das ist schon eindeutig, dass sie darauf abzielen.
Ja, auf alle Fälle, ja. Und sie haben eben gesagt oder klargestellt, wie es aus ihrer Sicht läuft in Bezug auf die gewerbliche Einstufung, also das heißt, ob man dafür eine Lizenz braucht oder nicht. Und da wurde analog zu dem, was eigentlich die deutsche BaFin, Bank- und Finanzenaufsicht, auch schon voriges Jahr herausgegeben hat, wurde da festgehalten, dass jeder, der Bitcoins gegen Währung kauft oder verkauft, eigentlich ein Money Transmitter Business ist, richtig?
Ja, genau. Ich glaube, das ist das, also so, wenn man Bitcoins gegen Euros oder Dollars tauscht, dann ist derjenige, der die Dollars hergibt, dazu verpflichtet. Oder? Ja. Oder auch die Bitcoins hergibt. Welcher von beiden jetzt eigentlich? Beide wahrscheinlich sogar.
Ja, also
beide Parteien dann verpflichtet, sich eine Lizenz zu holen, oder wie? Nein, eigentlich, das ist die Frage, von wem dann die Initiative ausgeht oder wie.
Schlechte Recherche. Na, im Prinzip geht's hauptsächlich, glaube ich, um die Businesses, also die Exchanges.
Ja, ja.
Also die das gewerbsmäßig betreiben. Wobei es natürlich auch so ist, dass man Gewerbsmäßigkeit bald mal jemanden unterstellen kann, der das zum Beispiel über Local Bitcoins oder so macht. Also da ist ja die Auslegung auch relativ restriktiv, zumindest hierzulande, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch in den USA so sein wird. Das heißt, jeder, der wirklich die Dienstleistung Euro gegen oder Dollar gegen Bitcoins zu tauschen anbietet, dass der eigentlich ein Money Transmitter ist oder Payment Service Provider und dementsprechend eine Lizenz braucht.
Ja, also genau, du hast das genau richtig gesagt. Jemand gibt Euros oder Dollars her und bekommt Bitcoins, derjenige braucht eine Lizenz. Als dann ist der hier Money Transmitter, genau. Oder beziehungsweise auch Exchanger steht da. Aber umgekehrt anscheinend nicht. Also wenn man Bitcoins hat und Euros will, dann ist man das nicht, anscheinend.
Und auch nicht, wenn man Bitcoins verwendet, um damit einfach ganz normal einzukaufen. Also
genau, und auch nicht, Bitcoins, wenn man als Händler Bitcoins akzeptiert und genau, jetzt zum Beispiel einen Haarschnitt dafür hergibt oder eine Dose Bohnen oder was, dann ist man kein Money Transmitter.
Ja, macht auch Sinn meiner Ansicht nach und ist auch, wie gesagt, genau das, was die deutsche BaFin schon gesagt hat. Also von daher jetzt keine großartige Neuigkeit. Das Einzige ist, dass es jetzt auch von den amerikanischen Behörden scheinbar offiziell so gesehen wird.
Ja. Ich meine, zu enforcen wird das schwer sein, aber ich denke mir, dass ja, dass eben die Schnittstelle klassisches Geld zu Bitcoins halt weiterhin schwierig bleiben wird, weil es ist einfach schwierig, das zu tauschen, bis man da wirklich zu einem Dienstleister kommt, der einem das problemlos anbietet. Also in Amerika vor allem. Bei uns ist es gar nicht, bei uns ist es eigentlich fast besser.
Ja, also es wird sicher, da es die ersten wirklich auch Urteile dazu geben müssen oder dessen Gerichtssprüche oder Gesetzesänderungen, je nachdem, wie sich das wirklich entwickeln wird. Bis jetzt sind das ja nur eher unverbindliche Äußerungen, aber es ist schon ziemlich klar erkennbar, in welche Richtung es geht und stärkt sich ja auch irgendwie die Position von Bitcoin als in der Einstufung als Währung, als ganz normale Fremdwährung, unter Anführungszeichen. Was natürlich auch jetzt für Firmen, die wirklich mit Bitcoins arbeiten, auch mehr Rechtssicherheit erwarten lässt in Bezug auf Buchhaltung und Bewertungsrichtlinien.
Ja, also keine großartigen Enthüllungen sozusagen, aber natürlich die Feststellung hilft allen Leuten, die mit Bitcoins zu tun haben, weil es einfach legitimer wird dadurch, weil die FinCEN hätte sich ja auch anderweitig äußern können. Sie hätten ja auch sagen können, alle, die das Wort benutzen, ins Gefängnis oder so.
Ich meine, genau, ja.
ist ja schon, ich meine, passiert in der Vergangenheit, dass Leute, die alternative Währungen herausgegeben haben, benutzt haben oder wie auch immer, wirklich verfolgt wurden.
Mhm. Von Nordhaus.
Ja, zum der Beispiel. Ja. Ja.
Lieber oder, die Dollar-Fall. Ja.
Mhm. Oder das E-Gold war auch so ein Fall, wo die Betreiber, die natürlich zentralisiert waren, ganz massiv Probleme bekommen haben.
Mhm.
Aber im Fall von Bitcoin ist da, sehen Sie das offensichtlich schon, dass diese Art der Intervention halt einfach keinen Sinn macht.
Mhm. Ja, also eigentlich recht positive Entwicklung. Ja, mhm. Ja und wie zu erwarten war, hat natürlich das neue All-Time-High und der immense Kursanstieg auch einiges an Presse wieder generiert und natürlich auch das rund um die FinCEN und so weiter. Also Bitcoin ist momentan überall recht präsent auch. Zum Beispiel war es auch wieder mal auf Bloomberg, wobei der Bericht dort wieder sehr zu wünschen übrig ließ. Also faktisch sehr viele Fehler, sehr viele Ungereimtheiten und ja, es wurde halt wieder mal so verglichen mit, ja, so Virtual Nothingness und mit irgendwie mit Farmville gleichgesetzt und ja, es ist nichts non-tangible und ja, also jetzt nicht sehr informierte Berichterstattung über Bitcoin, aber es war zumindest wieder mal auf Bloomberg. Aber es hat auch positivere Berichterstattung gegeben. Ich glaube, beim Economist zum Beispiel, da war es Chart of the Day. Und ja, es gab viele Berichte eben im Zusammenhang dann auch mit Zypern, ja, also das war diese Woche auch sehr präsent.
Ja, es wird sehr viel hineininterpretiert. Ich habe auch, ich glaube, die mehrere Zero-Hedge-Artikel gab es über Bitcoin, wo auch immer der Euro-Bitcoin-Chart zum Beispiel immer hergenommen wurde, was jetzt nicht unbedingt so viel Sinn macht, weil dort das Volumen einfach viel kleiner ist, aber der schaut natürlich sehr ähnlich aus wie der Dollar-Bitcoin-Chart. Aber es wurde halt wirklich sozusagen der Kursverlauf im Bitcoin-Chart mit den News über die Eurozone immer annotiert. Das macht jetzt, glaube ich, ganz ehrlich, überhaupt keinen Sinn, da was hinein zu interpretieren, weil es ist jetzt nicht so, dass die Leute jetzt schon aus Zypern jetzt ihr Geld eigentlich schon auf den Tauschbörsen haben und nur darauf warten, wann die News rauskommt und dann fangen sie an zu traden. So ist halt die Realität nicht.
Ne? Ja, das stimmt sicher, ja. Aber auf der anderen Seite ist es schon ein interessanter Aspekt und ich glaube, der wurde ja auch auf Zero Hedge und dem Aspekt irgendwie hervorgehoben, und zwar, dass Bitcoin halt wirklich 24/7 getradet wird, ja. Das heißt, du hast einen ununterbrochenen Chart auch am Wochenende, ja. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche Verhandlungen am Wochenende sind, dann hättest du theoretisch dort ein sehr zeitnahes Bild, ja, von wie sich eben diese Neuigkeiten
auch
auswirken.
Auch ja, genau, wie sozusagen die Leute denken, wie sich's entwickelt.
Ich meine, ist, wie du richtig gesagt hast, das ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so weit verbreitet, dass wirklich die einflussreichen Player da wirklich sofort drauf reagieren und jene, die da auch wirklich das berufsbedingt halt verfolgen, also irgendwelche Fondsmanager oder ähnliches. Aber es könnte schon in die Richtung gehen, dass das mal ein interessanter, dass man da wirklich auch die News sehr schön ablesen kann dann.
Na, man sieht auch einfach, dass sozusagen die physische Hoheitsgewalt über sein Geld, eben die Tangibility bei Bitcoin einfach mehr gegeben ist als bei Bankkonten, schlicht und ergreifend, weil du hast einfach mehr Zwischenbeteiligte drinnen, die Bank, der Staat, die Computernetzwerke, die Schalter, die Banknoten und so weiter. Also du hast halt einfach viele Faktoren, die dir da in die Suppe spucken, wenn du mal wirklich dein Geld schnell haben willst.
Mhm. Ja.
Wenn einfach nicht der Fall ist.
Genau, ja. Und ich meine, du hast ja, es ist auch eine ganz andere Qualität vom Zugriff her. Also du hast im Prinzip ja bei einem Bankkonto oder so hast du einerseits das Versprechen, beziehungsweise andererseits den Rechtsanspruch, wenn wir jetzt von der Mindestsicherung reden, ja, auf dein Geld, und beides verlässt sich irgendwie halt einfach auf das Rechtssystem, ja. Also wenn es ohne Folgen möglich ist, quasi das Versprechen zu brechen oder auch die Mindestsicherung, was ja scheinbar auch gesetzlich gedeckt war unter gewissen Umständen, wie man dann gehört hat. Also ja, aber wenn das im Fehlstück, dann...
Ja, absolut. Ich denke, das werden wir auch in anderen Ländern sehen. Ich glaube, also grundsätzlich haben wir ja die sogenannte Einlagensicherung, wo der Staat garantiert, dass man das kriegt, was die Bank verspricht. In Zypern gab es das, glaube ich, nicht, diese Garantie. Da ist die Rechtslage einfach ein bisschen anders. Aber ich denke mir, dass auch in Ländern wie Spanien, wo jetzt auch schon über ein direktes Zugreifen auf Bankkonten diskutiert wird, was ziemlich gefährlich ist, dass überhaupt diese Diskussion anzufangen. Da ist es eigentlich mehr eine Farce, dass man sagt, es gibt eine Einlagensicherung, weil das ist einfach nicht korrekt.
Ja, gut. Einlagensicherung, das ist ja sowieso so eine Sache, weil das ist eine Sicherung, die nur funktioniert, wenn, solange sie niemand oder nur hinreichend wenige in Anspruch nehmen. Also wenn es wirklich einen Bankrun gibt, dann ist normalerweise die Einlagensicherung auch ja letztendlich nur mal über die Druckerpresse aufrechtzuerhalten, und das kann halt nicht jeder einfach mal so machen. Ja.
Und außerdem bezieht sich die Einlagensicherung nicht auf den Kaufkraft, sondern nur auf den Nominalwert.
Genau, das kommt dann auch dazu, ja. Ja, genau, ein 100-Euro-Schein ist kein Versprechen, dass du damit irgendetwas kaufen kannst, ja.
Irgendeine Hühnereier.
Genau, das ist einfach.
Wir sollten eine Hühnereier-gedeckte Privatwährung herausgeben. Genau. Mit Hühner als Kollateral und ja.
Ja, okay. Gut, was haben wir noch? Ja, genau, eine Sache passt dazu, weil du gesagt hast, dass wir das vielleicht auch in anderen Ländern sehen werden. Also in Spanien bei den Google Search Trends, wenn du Bitcoin versus Dollar eingibst, ja, da hat Bitcoin jetzt den Dollar geschlagen. Ja, also wir hatten das vorher schon mal mit US-Dollar. Ja, ja. Aber Dollar ist ja noch allgemeiner, ja. Und gerade in Spanien, wenn du das auf das einschränkst, hat das jetzt zum Wochenende eben dort auch mehr Suchvolumen generiert. Wobei beide Begriffe sind nach oben gegangen, aber Bitcoin deutlich stärker. Ja.
Ah ja.
Ja. Gut, dann kommen wir vielleicht noch zu einem etwas anderen Thema, aber auch verwandt. Also wenn es um Schwarzgeld oder Kriminalitätsbekämpfung über die Geldflüsse einfach geht, ja, was ja jetzt auch in Zypern irgendwie so argumentiert wird, von wegen, ja, das ist alles Schwarzgeld und das ist eh nicht versteuert worden, und von daher ist es quasi gerecht, dass man den Leuten das wegnimmt, so auf der Art. Solche Ansätze gibt es auch im Bitcoin, ja.
Und da haben wir schon immer wieder diese Diskussion geführt, und die wird eigentlich, also dass man sozusagen Bitcoin-Transaktionen einzelnen Personen zuordnet, beziehungsweise blacklistet, wenn er sagt, ja, der hat was Böses gemacht.
Genau, ja, also das allgemeine, der Begriff für das Konzept läuft, glaube ich, hauptsächlich unter Tainting, also Coin-Tainting, dass du eben gewisse Bitcoins markierst oder als schmutzig quasi markierst, ja. Und es gibt da jetzt einen neuen Vorschlag von Mike Kern, von einem der Entwickler vom Core-Developer-Team von Bitcoin. Und der meint da, es gäbe eine Möglichkeit, dass man da ein dezentrales Blacklisting-System etablieren könnte. Ja, das hört sich von der technischen Beschreibung her ganz, ganz nett an, also dass da jeder so seine eigenen Policies quasi definieren kann, also was weiß ich, zum Beispiel, ich möchte nur Transaktionen von denen und denen halt, die jenes Verbrechen begangen haben, eben blacklisten, aber zum Beispiel, was weiß ich, Steuerhinterziehung oder so, ist mir egal, so auf die Art, ja, stellt er sich das vor, und dass es dann halt so Blacklist-Provider gibt, wo man sich subscriben kann und über die man halt dann herausfinden kann, ob man eine gewisse Zahlung jetzt akzeptieren sollte oder nicht. Das hat einige Probleme natürlich. Ja,
ja, ja. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das jetzt allzu großartig ausführen sollten, aber Ich glaube, es wird ziemlich universell als schlechte Idee angesehen, sowas überhaupt zu versuchen. Ich schließe mich dem auch an, und zwar einfach mal, weil es einfach die universelle Verfügbarkeit, Verwendbarkeit von Bitcoin massiv einschränkt und einfach es zu einem wesentlich komplizierteren System macht, ohne wirkliche Vorteile für die Nutzer und die Möglichkeit, mit Bitcoins was zu kaufen, wesentlich verkompliziert, weil du vorher erst Identität etablieren musst und sagst, ich würde jetzt diese Coins spenden, aber geht das denn nicht und so weiter. Also ich glaube, ich wäre da nicht sehr begeistert davon, wenn sowas kommen würde.
Na,
aus also ganz praktischen Gründen. Nicht jetzt, weil Verbrechen super ist, aber einfach aus praktischen Gründen. Ich will was Simples, was funktioniert und wo ich keine politischen Entscheidungen treffen muss, ob ich das Geld jetzt nehme oder nicht.
Genau, ja. Und es ist einfach auch, also es würde auch die Natur von Bitcoin massiv ändern in meiner Ansicht. Also hauptsächlich auch die Irreversibilität einfach der Transaktionen ist nicht mehr gewährleistet, ja, weil wenn du eine Transaktion hast und morgen wird die geblacklistet, ja, hast du sie jetzt oder hast du sie nicht? Ja, ja, also das funktioniert meiner Ansicht nicht wirklich. Aber nachdem es immer wieder mal so Ideen in die Richtung gibt, ist es vielleicht gut, dass man sich darüber mal Gedanken macht. Und wie gesagt, ich sehe das auch sehr, sehr kritisch und denke, das ist einfach nicht das richtige Tool dafür. Also Bitcoin sollte ein Werkzeug oder ein System zum Geld transferieren sein und nicht um irgendwie Politik oder auch Gesetze durchzusetzen. Ja.
Ich meine, an und für sich ist ja alles, was man tut, politisch, sozusagen. Also ich glaube, das sagt, es ist schon fast in der Definition von was politisch ist, versteckt. Aber Geld sollte eben ein apolitisches Tool sein und sollte einfach ein Werkzeug sein, mit dem die Gesellschaft leicht funktionieren kann und dass die Wirtschaft einfach, dass da keine Steine in den Weg gelegt werden. Um die ganze Rechtsgeschichten, so kann man sich ja dann noch separat kümmern. Das ist ja jeder Gesellschaft überlassen, wie er sie das macht.
Ja, absolut. Also Geld im Allgemeinen und Bitcoin im Besonderen würde ich noch hinzufügen, weil Bitcoin ja eigentlich auch zum Ziel hatte, nicht von, jetzt sei es Geld oder sonstigen politischen Entscheidungen einer Regierung oder von einer Zentralbank eben abhängig zu sein, sondern eben wirklich nur sich auf die Grundfunktion von A sendet B so und so viel Geld beschränkt und das möglichst effizient und sicher machen, ja. Und alles andere sei außerhalb davon irgendwie zu regeln, meiner Ansicht nach. Ja, gut.
Ja, wir freuen uns über alle Besucher bei unserem Bitcoin-Stammtisch, beim Bitcoin-Austria-Meeting im MetaLab. Genau. 2.4. Einfach vorbeischauen. Wir kriegen auch einiges an Besuch und werden sicher auch interessante Vorträge zu hören bekommen. Ohne jetzt zu viel versprechen zu wollen.
Genau, ja. Wir haben wirklich einen Vortragenden, ja. Also, wie gesagt, noch müsst ihr euch gedulden, beziehungsweise beim nächsten Bitcoin-Update können wir es vielleicht verraten, aber das werdet ihr wahrscheinlich nicht mehr rechtzeitig hören, deswegen sicherheitshalber einfach vorbeikommen.
Einfach vorbeikommen, genau. 2.4.18:30 Uhr, MetaLab Bibliothek in Wien, in Österreich.
Genau. Ja, und ansonsten wieder im Internet. Nächste Woche beim Bitcoin Update.
Alles klar, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Bis dann, ciao.